Happy Shooting Folge 749. Gesichtspalmieren. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin, lieber Chris, da sind wir wieder.
Ja, ja.
Entschuldigung.
Ich musste den Soundcheck machen.
Bin ich irgendwo draufgetreten? Alles.
Nee. Tut mir leid. Nein, bist du nicht.
Erinnert mich an Asterix und Obelix mit den Spaniern.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Holla die Waldfee.
Ja. Holla die Waldfee. Holger die Waldfee. Schönen guten Tag alle. Wir sind's wieder mit fluffigen Fototee. Nehmen wir mit
Fotopodcast. Happy Shooting, Fotopodcast. Fotothemen haben wir heute. Einige.
Jo, ich muss gerade gucken, habe ich alle Knöppels weggemacht?
Böppel. Jetzt ist er wieder da, wieder weg.
Du hast ein Pulli gemacht vorhin. Wir Absolut. Haben. Ich muss hier was, Skript, ne? Skript.
Wir sind
eins nach dem anderen hier.
Bereit sind wir quasi.
Wir sind bereit. Bereit. Wir, wir sind der Fotopodcast. Wir reden über Fotografie und da unter anderem heute über Brennweiten, über Objektive, die es bald nicht mehr gibt, über Milliarden Gigabytes, die verloren gegangen sind. Ein dickes Selfie und ja. Ein paar Analogthemen noch. So. Ja, wir machen ja hier einen Podcast. Nee, warte mal, fangen wir ganz kurz hier noch die üblichen Einblendungen.
Ja, sonst, ich wollte gerade sagen.
Hier immer ganz, ganz richtig
Wer schon. Wer mitmachen möchte,
wie war. Genau, wir haben nämlich hier live, ich muss jetzt gucken. Ich habe jetzt zwei Live-Sachen hier. Ich habe jetzt hier den YouTube-Chat auf und ich habe jetzt hier den
Slack. Lass dich aber bitte nicht verunsichern, das interessiert die Leute am Donnerstag nicht.
Unser Hauptchat ist ja der Slack, also da gibt es nette, fluffige Menschen, die, heute ist alles fluffig, die, Entschuldigung, die uns hier live begleiten, das Ganze im Kanal dienstags 18 Uhr vom Happy Shooting Slack, der Link ist eingeblendet und in den Shownotes zu finden, dann habt ihr Fragen, haut sie gerne in selbigen Slack in den Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder schickt uns eine E-Mail info@happyshooting.de mit Audio oder Video. Ja, jetzt aber.
Jetzt.
Also, wir machen hier einen Podcast. Das wisst ihr, vor allem die, die uns schon seit 15, 16 Jahren zuhören. Das ist ja hier dann schon irgendwie so eine recht klassische Veranstaltung. Und wie gesagt, ein Podcast. Und wir haben, wann haben wir das Video dazu genommen? Also es ist mindestens ein Jahr her, anderthalb oder so. Also während
fast Pandemie. Zwei. Ja, also irgendwann in der Pandemie ging es los.
Also während Pandemie haben wir dann irgendwann gesagt, wir müssen noch Video machen und haben hier, ja, das, was man hier so sieht, eben gemacht und zusammen gebastelt. Aber es ist halt ein Podcast. Der Podcast ist gemacht für das Konsumieren per Audio. Ne? Das ist letztendlich ist das Konzept von diesem Ding. Und das werden wir natürlich tunlichst nicht über den Haufen werfen, weil Happy Shooting ist Happy Shooting. Und das soll ja auch so ein bisschen eine Konstante bleiben. Aber wir haben immer diesen Zwiespalt zwischen der Videosache. Ne? Wir haben ja hier auch, wer das als Video schaut, sieht ja auch hier irgendwelche Einblendungen, die wir machen, manchmal auch die Sendung mit der Maus, die uns dann irgendwie ein Content-Match reinhaut oder so. Aber wir haben im Prinzip, ist Audio steht vorne, auch wenn wir es nicht immer 100% sauber hinkriegen, aber letztendlich sollen die das nachher irgendwo auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wo hören.
Ja, wir haben viele, die hören uns beim Joggen zum Beispiel oder Fahrradfahren.
Beim Joggen, beim Geschirrspülen, keine Ahnung, wo man uns eben hört. Ist eine Hörsendung. Mhm. Das heißt, dieses Video ist immer, ja, man guckt uns halt zu beim Podcast produzieren, aber es ist nicht das, was eigentlich diese Plattformen ganz gut können, nämlich der Interaktion. Ne? Also die Interaktion, wir haben bisher eigentlich immer ganz sträflich den YouTube-Chat vernachlässigt. Das haben wir dann letzte Folge, ist das so ein bisschen um die Ohren geflogen.
Genau, die sind ja gar nicht live.
Genau, dann haben wir im Prinzip nach der Sendung, letzte Woche, also nach der Live-Sendung, dann noch so einen interaktiven Teil hier gehabt, der unglaublich cool war, der Spaß gemacht hat. So Fragen, Antworten und dies und das. Und jetzt können wir das aber nicht in den Podcast rübernehmen, weil der Podcast ist der Podcast und der soll auch nicht über den Haufen geworfen werden. Aber was wir uns überlegt haben, ist, dass wir die locker fluffige Fotoshow mit Boris und Chris, ja, so nennen wir das jetzt, einfach mal ausprobieren. So als, ich habe keine Ahnung, einmal im Monat oder so. Oder alle 14 Tage oder wenn es richtig abgeht, dann machen wir das halt parallel, wie auch immer. Ja, das heißt, wir probieren das mal aus, morgen Abend ab 18 Uhr hier auf YouTube. Und zwar nur auf YouTube. Ist ganz wichtig. Ne? Da ist der Slack ist aus. Ne? Es ist hier Kommentare, YouTube und so weiter. Also, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ne? Also, da kommt dann morgen so schon so ein bisschen. Das wird schon ganz hübsch, glaube ich. YouTube only, relativ viel Q&A, Fragen, Antworten. Das Thema Interaktion ist wichtig. Ne? Das ist genau das, was diese Plattform ausmacht. Und für alle, die jetzt zuhören.
Ja, leiser machen, genau. Danke.
Ja, habe ich ja schon ausgemacht. Sieht das dann so aus. Ne? Da kommt dann hier der Chat und beziehungsweise die Kommentare und da können wir Sachen einblenden. Ihr dürft auch Geld einwerfen. Das gehört ja auch zu den Plattformen dazu. Wir haben hier, was weiß ich, neue Subscriber, die dann hier auf dem Stream angekündigt werden, ne? Zum Beispiel. Und. Also es wird, glaube ich, ganz fluffig.
Wir machen das einfach.
Schauen wir mal, wie es wird. Und der Slack ist jetzt sauer, glaube ich.
Nein. Für diese eine Sendung ist das jetzt mal so.
Der Dienstagabend wird nicht angetouched, ja? Der bleibt, wie er ist. Es gibt auch keinen Slack-Kanal mittwochs 18 Uhr. Nein, vor allem ist das Mittwoch eh nur so ein Thema. Die, die das jetzt am Donnerstag auf Konserve hören, für die ist das jetzt eh nicht interessant. Aber für die, die jetzt live dabei sind, morgen Abend, wir werden es natürlich auch nochmal auf den üblichen Social-Kanälen rauspusten. Ja, und dann kann man alles Mögliche machen. So spontan und interaktiv. Also da wird eben nicht Thema, sondern da haben wir dann halt.
Nö, das ist ein bisschen.
Ganz, Interaktion, ganz wir gucken Bilder entspannt an, Show and Tell und so weiter. Also gibt es ganz viele bunte Geschichten. Das machen wir morgen.
Und wir schauen mal, was passiert.
Also morgen, morgen ist der 16. Februar 2020. Und wenn das dann irgendwie spaßig wird und cool wird, dann machen wir auch wieder mal sowas. Wie oft und so, alles völlig offen, auch was wir da morgen machen, es ist alles gerade einfach mal so, wir testen das mal. Wir wollten genau, eh schon lange mal so einen interaktiven Livestream machen.
David fragt, es wird dann keinen Mitschnitt für den Podcast-Feed geben. Ist nein, korrekt, es ist rein YouTube.
Das ist eine Videogeschichte.
Da genau, das gibt macht es dann, keine das macht im Audio davon einfach keinen Sinn dann.
Also, ich sag mal so, wenn jemand irgendwie einen total lustigen, spannenden 5 Minuten Audio-Zusammenschnitt davon produzieren möchte, dann, und der ist gut, dann packen wir dann auch einen Podcast mit rein, so als Werbung dafür. Aber ja.
Genau. Gut. Wir schauen mal. Wäre lustig, wenn ein paar von euch dann da morgen wieder mit dabei sind und dann gucken wir mal, wer sonst noch dazukommt. Wir haben jetzt auch schon wieder ZuschauerInnen hier auf YouTube, die eben nicht im Slack sind, sondern die jetzt über YouTube auf uns aufmerksam geworden sind. Genau. Da müssen wir noch mal was Richtiges machen.
Also ist richtig, die Konservenhörerinnen und Hörer, die haben jetzt natürlich für diese Woche keine Chance mitzumachen, nee. Es sei denn, sie lesen unseren Twitter, ne? Dann ja, aber und ich werde das natürlich hier in den YouTube, also ich werde den Livestream hier vorher ankündigen auf YouTube, das heißt, wer uns abonniert hat da, der kriegt natürlich jetzt auch irgendwie und die richtigen Knöpfchen geklickt hat und die Glocke an und so, der kriegt natürlich dann auch einen Hinweis.
Genau. Ja. Und wenn das einigermaßen funktioniert und wenn ihr da mitmacht, dann wird es da mit Sicherheit eine Wiederholung geben. Und das ist dann für alle interessant, die das jetzt hier erst ab Donnerstag gehört haben.
Das Ding morgen ist halt eine Testveranstaltung.
Genau.
Aber sehr das spontane ist jetzt für Idee. Euch alle, genau, ich stelle das jetzt auch gleich mal, ich habe das natürlich hier schon, den Live-Dingens habe ich hier vorgedingst. Hier stelle ich schon mal public. Also wer jetzt auf Happy Shooting YouTube guckt, der findet das jetzt da auch schon live. Aber jetzt machen wir mal
hier Sendung. Genau, jetzt machen wir Podcast hier, ne? Basics.
Richtigen Podcast. Und zwar fangen wir jetzt mal mit den Basics an, die, also diese Serie, die wir gerade machen, Einstieg in die Fotografie, was ist das eigentlich, worauf darf man achten oder worauf kann man achten, haben wir in den letzten Episoden ja immer so ein bisschen in der Mitte der Sendung gebracht. Das war eigentlich Blödsinn, weil wenn jetzt jemand zuhört und möchte quasi, tja, ist noch so frisch bei der Sache, dann wird wahrscheinlich Angst bekommen, wenn er uns hier reden hört und ist dann weg. Das heißt, wir packen jetzt mal dieses Segment mit den Basics an den Anfang. Und da, Boris, hast du sicher den Finger auf dem Jingle, richtig?
Für? Ach so,
Ja, Boris und
Chris.
Happy Shooting.
Spontan. Das muss noch ein bisschen besser flutschen. Spontan wie immer. Wir reden heute mal über Brennweite. Ja, da, also wie gesagt, das ist jetzt für Menschen, die noch nicht so viel mit Fotografie zu tun haben. Brennweite, was ist denn Brennweite? Kennt ihr vielleicht von der Lupe her? Nehmt mal eine Lupe in die Sonne und dann. Also jetzt bitte keine Ameisen und Käferchen, aber so auf dem Blatt Papier vielleicht mal. Dass die Sonne so richtig bündeln auf dem Blatt Papier. An dem Punkt, wo das, also bei dem Abstand der Lupe, ne, das stellt man scharf durch den Abstand der Lupe. Und dieser Abstand von dem Punkt, wo dann die stärkste Bündelung ist, das ist die Brennweite. Kann man dann messen, so in Zentimeter. Also eine Lupe hat eine Brennweite. Eine Linse hat eine Brennweite. Und genauso haben eure Objektive eine Brennweite. Steht dann drauf, in Millimetern in der Regel. Und die werden unterteilt in, na, ich sag mal so grob drei Bereiche. Das gibt die Weitwinkelobjektive, da ist dann die Millimeteranzahl sehr klein. Also ein 10-Millimeter-Objektiv ist relativ weitwinklig. Normale Objektive, die liegen in der Mitte, so bei Vollformat sind das 50 Millimeter, bei APS-C sind es dann irgendwie ein paar und 30 Millimeter, bei Micro Four Thirds ist es die Hälfte von dem, was bei Vollformat ist, also 25 zum Beispiel. Und dann gibt es die Teleobjektive. Das sind die, mit denen man, also die eher so die Teleskope quasi schon. Also Weitwinkel, Normal, Tele. In die Extreme geht es natürlich weiter. Also wenn man nie übers Tele hinausgeht, so richtig, richtig dicke Linsen, dann kann man die schon als Teleskope bezeichnen. Teleobjektive und Teleskope unterscheiden sich eigentlich auch nur durch die Brennweite. Je größer die ist, desto mehr Teleskop. Und genauso gibt es in der Weitwinkelrichtung natürlich Weitwinkel, die noch weitwinkliger sind. Also so Ultraweitwinkel, Superweitwinkel. Ja, was macht jetzt dieser Weitwinkel oder was macht jetzt dieser Winkel? Weil darum geht es letztendlich bei der Brennweite. Brennweite hängt mit dem Bildwinkel zusammen.
Was man halt also aufs der Bild Bildwinkel kriegt.
Von dem Standpunkt, man wo Bild man steht. Korrekt. Du schaust hier in die Richtung und wenn jetzt jemand hier Video schaut, ne, es gibt einen gewissen Bildwinkel, so, ne, der, ne, von hier bis hier irgendwie geht und von da bis da.
Chris zeigt das seine ist der Hände Bildwinkel. Links und rechts und oben und unten am Bildrand.
Genau, das ist der Bildwinkel. Und wenn ihr durch eure Kamera schaut und ihr habt ein Zoom-Objektiv drauf, dann ändert sich von da, wo ihr seid, wenn ihr zoomt, nur der Bildwinkel.
Genau. Der Ausschnitt also, dessen, Tele was man heißt, sieht.
Genau, Tele heißt kleiner Bildwinkel. Das ist einfach, wie wenn man durch so eine Pappröhre durchguckt, ne? Hat man auch einen kleinen Bildwinkel. Und Weitwinkel heißt großer Bildwinkel. Muss mehr ins Bild rein. So, was macht das? Was macht das mit dem Winkel? Man liest immer wieder die Begriffe eine Streckung oder eine Stauchung der Tiefe. Ich lasse das mal so stehen. Ne? Wir könnten jetzt hier auf einen technischen Diskurs, Exkurs gehen, wollen wir aber gar nicht tun. Aber generell haben wir hier tatsächlich das Gefühl, dass wenn wir sehr weitwinklig sind, dass dann die Sachen in die Tiefe gestreckt werden. Das heißt, dass die nahen Dinge sehr groß sind im Verhältnis zu den entfernteren Dingen im Bild. Also wenn ich jetzt zwei Personen hintereinander stelle und ich fotografiere die mit einem Weitwinkel, gehe ich ein bisschen näher ran, ne, weil sonst
werden die zu klein. Punkt.
Richtig, dann gehe ich näher ran, dann werden die zu klein, sonst werden die zu klein und dann ist die Person, die nah an der Kamera ist, sehr groß und die Person, die weit hinten ist oder ein Stück weiter hinten ist, ist sehr klein. Jetzt gehe ich 10 Schritte zurück und zoome ran, also mache jetzt eine Brennweite länger, mache die wieder so gleich groß ins Bild ungefähr und dann sind die Köpfe fast gleich groß, weil ich weiter weg bin.
Genau, der Punkt ist halt, dass du deine Position geändert hast. Also das ist, ich muss es sagen, weil sonst kriegen wir es eh um die Ohren gehauen. Also die Brennweite streckt oder staucht da gar nichts, sondern der Punkt ist, dass man mit einem Weitwinkel halt tendenziell näher rangeht an sein Motiv. Und damit ändert man die Perspektive im Verhältnis zu dem Motiv, was man fotografiert. Wenn ich näher rangehe an die Person, dann stehe ich eben näher an der Person und im Verhältnis ist der Hintergrund dann weiter weg. Und das mache ich mit dem Weitwinkel eben sichtbar, dadurch, dass ich näher rangehen kann und das Motiv trotzdem noch sehe. Und wenn ich jetzt aber nur ein Teleobjektiv habe, dann muss ich zwangsläufig weiter weggehen, damit ich das Motiv gleich groß abbilden kann. Und damit ist der Hintergrund im Verhältnis jetzt, ne, näher dran oder nicht mehr so weit weg, nicht mehr so viel weiter weg. Das ist das Ding. Und damit kann man halt aber sehr schön spielen und sehr kreativ werden. Also es ist, man hat ja eine bewusste Entscheidung, mit welcher Brennweite man arbeitet und damit auch mit welchen Abständen man arbeitet.
Naja, ob es eine bewusste Entscheidung ist, ist eben die Frage, weil ich sag mal so, ich habe die längste Zeit das aus dem Bauch raus gemacht. Das heißt, ich habe irgendwas aufs Bild gepackt und dann habe ich so lange gezoomt, bis der Ausschnitt gestimmt hat.
Kann man machen.
Jetzt kann man aber natürlich, wenn man weiß, dass sich das auf das Empfinden der Tiefe im Bild, dass das Einfluss hat, kann man jetzt sich ja überlegen, will ich dieses Ding bildfüllend abbilden mit einem Teleobjektiv, also muss ich 5 Schritte nach hinten gehen, oder will ich es bildfüllend abbilden mit einem Weitwinkel, was anderes mit dem Bild macht, das sieht anders aus, muss ich näher rangehen. Also man kann quasi durch seinen Abstand und ein Anpassen der Brennweite dann einen anderen Bildeindruck bekommen. Das ist so das, womit jeder mal spielen sollte. Also geht mal, macht mal genau das, was ich gerade gesagt habe. Sucht euch irgendwie bei euch im Garten was, bildet das eben irgendwie ab und dann verändert mal die Brennweite und dann geht so lange vor oder zurück, bis es wieder gleich groß ist und macht das Bild nochmal. Und so macht ihr mal 5 Bilder mit verschiedenen Brennweiten, die aber das Motiv gleich groß abbilden. Und dann werdet ihr sehen, was das für ein großer Unterschied
ist. Das kann ganz erstaunlich sein, ja.
Genau, wenn er das mal mit einem Porträt macht, mit einer Person, dann werdet ihr sehen, was das für einen Einfluss auf die Tiefe im Gesicht und so weiter hat.
Also das ist schon, vor allen Dingen achtet mal drauf, was ihr im Hintergrund habt. Also wenn ihr jetzt eine Person fotografiert oder halt, was weiß ich, irgendwo einen Ast auf Kopfhöhe oder sowas habt im Garten, dass ihr mal, wo ihr mal drauf fokussieren könnt, achtet mal drauf, was im Hintergrund ist. Also ist da im Hintergrund noch ein anderes Haus, irgendwie aus der Nachbarschaft oder eine Kirche, irgendwie ein Stückchen weiter weg oder irgendwie was. Und dann beobachtet mal, was das damit macht, wenn ihr eben dann reinzoomt, also ins Tele zoomt und ein paar Schritte zurückgeht, um es gleich groß abzubilden, also den Ast oder die Person. Oder wenn ihr eben weitwinkliger werdet und näher rangeht und das Ganze ablichtet. Dann schaut euch mal an, was mit dem Hintergrund passiert ist. Und wenn man das mal kapiert, das kann man so schön für sich nutzen.
Genau, David hat noch einen ganz guten Punkt. Er sagt, der näher dran, weiter weg ist oft ja genau das Problem. Die Kirche in der Altstadt ist zu hoch, der Marktplatz zu klein. Natürlich muss man sich dann immer auch mit den Umgebungsbedingungen arrangieren. Ne, du hast halt manchmal nicht Platz und dann kannst du wirklich nur zu einem großen, dicken, fetten Ultraweitwinkel greifen, das dir dann halt noch die Kirche draufbringt. Oder du bist gesegnet und hast ein tolles Tilt-Shift und kannst die dann irgendwie wieder den Turm reinbringen.
Das sind ja die Spezialgeschichten. Das sind ja die 2 Aspekte. Also zum einen kann ein Weitwinkel natürlich helfen, damit man in einer beengten Umgebung noch gut arbeiten kann. Das kann also ein Problemlöser sein. Genauso kann ein Teleobjektiv natürlich der Problemlöser sein, um entfernte Dinge möglichst groß abzubilden. Also was weiß ich, beim Motorsport, wo ich nicht direkt an die Rennstrecke komme und man auch nicht direkt ran sollte, um die Fahrzeuge dann trotzdem noch groß abzubilden. Oder bei mir eben der Klassiker, die Pferde, die auf der Weide laufen, da kannst du nicht ständig hinterherrennen, das sind Riesendistanzen. Da hilft einfach mal ein längeres Teleobjektiv, im Wildlife sowieso. Da ist es ein Problemlöser. Aber man kann diese Brennweite dann eben auch kreativ einsetzen. Dieser Klassiker ist, habe ich gesehen, so ein Extremsportbild von einem Mountainbiker auf so einer Hügelkette. relativ groß abgebildet. Man sieht diese Hügelkette und im Hintergrund einen riesengroßen Vollmond. Und dann sagt man sich, das muss doch Photoshop sein. Nee, muss es nicht. Das kann nämlich sein, dass der Fotograf oder die Fotografin sehr weit weg war und mit einem sehr, sehr langen Tele, also wir reden da von 600 mm, 1200 mm oder länger, noch mit dem Adapter gearbeitet hat, also wirklich aus einer ganz großen Distanz fotografiert hat, um diesen sehr entfernten Fahrradfahrer wieder etwas größer zu machen. Und was dann eben passiert ist, dass der Hintergrund im Verhältnis auch deutlich größer wird. Und damit kann man dann eben einen Mond tatsächlich sehr groß in die Landschaft abbilden. Hm. Das kann man planen, sowas ja. Natürlich, da wird es dann aufwendig, aber da ist es dann eben kreativ eingesetzt.
Genau, und das ist, glaube ich, das Wichtige, was ich hier gern vermitteln würde, dass das halt, dass es eine technische Komponente, aber eben auch eine sehr kreative Komponente gibt beim Weitwinkel. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das mal zu probieren mit verschiedenen Brennweiten das gleiche Ding zu fotografieren, tut das, macht das. Das ist tatsächlich ist eine gute Übung. Letztendlich hängt natürlich dann die Brennweite auch noch ein bisschen mit dem, oder beziehungsweise der Bildwinkel hängt natürlich dann auch noch mit der Sensorgröße zusammen. Deshalb haben unterschiedliche Kameraformate, APS-C, Vollformat, Micro Four Thirds und so weiter, unterschiedliche Brennweiten, die also ein Weitwinkel auf einem Smartphone hat eine andere Millimeterzahl als ein Weitwinkel auf einer Full-Frame-Kamera. Aber das geht jetzt zu weit. Ich denke, das ist auf jeden Fall mal die wichtige Übung. Probiert mal das gleiche Ding mit mehreren oder mit unterschiedlichen Brennweiten abzubilden und vergleicht die Bilder. Da habt ihr dann auf jeden Fall schon mal was gewonnen und im Zweifel für eine Brennweite entscheiden, die den Effekt bringt und dann halt mit den Füßen irgendwo hingehen, wo man dann auch das Bild entsprechend kriegt.
Im Slack wurden gerade zwei schöne Beispiele, was ich gerade erklärt habe, mit dem Tele gezeigt. Einmal ein Baum vorm Vollmond und einmal ein ET-Fahrradfahrender vor Vollmond mit 1600 Millimeter, also 1,6 Meter Brennweite. Das ist wirklich sehr, sehr stark, ja.
Mhm. Ja. Ja, E.T., das ist ikonisch, das Bild. Also, ich sag mal, zumindest für Kinder unserer Generation ist das,
wer in den 80ern sozialisiert wurde, kennt den Film E.T. und natürlich die ganz klassische Szene, wo mit dem BMX-Rad dann losgeflogen wird vor diesem Vollmond.
Hast du mich gerade alten Sack genannt?
Mit Tele machen. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, in den 80ern sozialisiert.
Das ist eine nette Art und Weise zu sagen, wie alt ich bin. kommen wir zu den News. Wir haben hier ein paar Sachen rausgesucht für euch. Unter anderem, ja, es gibt Veränderungen. Und zwar hat Canon jetzt gerade mal eine ganze Menge Objektive aus der Herstellung genommen.
Spannend.
Canon has discontinued all but 9 EF Prime Lenses. Also es gibt die Nicht-Zooms, die Festbrennweiten und die mit dem EF-Mount, der alte EF-Mount, der jetzt halt vom R-Mount abgelöst wird. Und da fallen halt jetzt langsam aber sicher oder müssen halt langsam aber sicher die Produktionskapazitäten verschoben werden. Nämlich auf die neuen Objektive und die neuen Kameras. Also Spiegelreflex, da sind wir uns einig, ist auf dem Weg nach draußen.
Definitiv. Wir sprachen auch schon drüber, nicht, ja.
Genau, also ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass zumindest von den großen Herstellern in den jetzt keine neuen Spiegelreflexkameras mehr angeboten werden.
Entwickelt. Also nee, in der oberen Klasse sowieso nicht mehr. Und ich denke, in dem günstigen Einsteigerbereich, wir sprachen drüber, da wird es noch das eine oder andere geben. Einfach aus Preisgründen, um da den Einstieg in eine sehr, sehr hochwertige Fotografie zu ermöglichen. Steht da, welche Objektive sie noch weiter fortführen? Dann würde das ja das eventuell unterstreichen.
Also das Ganze geht zurück auf irgendwelche japanischen Sachen, die ich hier, aber hier steht, the only lenses that he was able to find as still in production, also die einzigen, die in Japan noch angeboten werden als in Produktion, ist alles, diese Liste.
Alles sehr lichtstarke Objektive. Hm.
Genau, das sind ja eher 24, 35, 50, mehrere 50er, 85er zwei Stück, ein 400er und ein 600er. Wie gesagt, Festbrennweiten.
Die 1,2er, die 1,4er, die 1,8er und dann die langen Tele, ne? 400er, das 600er, jeweils 2,8 und 4. Also das sind doch eher so im Profibereich und jetzt denke ich auch, die kannst du nicht einfach wegnehmen, weil ich glaube, da gibt's einfach eine professionelle Fotografinnen-Base da draußen. Die wollen das schon noch haben, glaube ich.
Man und ich finde das,
find das so schade, weil es gibt so einen unglaublich guten Adapter für das R-Mount, wo diese ganzen EF-Objektive so hervorragend dran funktionieren. Und die sind halt schon auch günstiger zu bekommen als die neuen R-Objektive. Ein Teufel.
Ja, die sind halt auch einfacher zu konstruieren. Ne? Das ist das Ding. Also, wir sehen, das ist das ist eine Geschichte, die, ja, die wird halt so weitergehen. Also es werden weniger werden mit der Zeit und irgendwann ist dann auch gut.
Ja, na, David schreibt hier auch, also das bei dem 400er und 600er ist halt fürs RF-Mount sind im Grunde genommen die gleichen Objektive, nur ist der Adapter quasi schon hinten dran gesetzt. Also das sieht auch tatsächlich optisch so aus. Und warum auch noch mal neu rechnen, wenn die Dinger einfach gut sind? Ja, aber es ist halt schon schade. Also es gibt so tolle Objektive von Canon mit EF-Mount und wenn sie die jetzt einstellen, ich vermute, dann werden die im Gebrauchtmarkt etwas an Wert gewinnen, weil die sind halt trotzdem echt gut. Und ich kann nur noch mal sagen, die funktionieren ganz hervorragend an dem RF-Mount-Adapter. Ja. Spannend. Also wenn ihr jetzt noch ein schönes Objektiv haben wollt, schaut euch, also für den RF-Mount, dann schaut euch mal auf dem EF-Markt um, solange die Preise noch nicht explodieren. Wäre jetzt mal so mein Tipp.
Jetzt noch schnell zuschlagen, genau.
Ja, ohne Scheiß.
Gut. So viel dazu. Es bleibt aber nicht bei Canon. Bei Sony sieht's ähnlich aus. Da ist auch irgendwie, der R-Mount ist auf dem Weg nach draußen.
Ja, das ist naheliegend, ja.
Der letzte Nagel im R-Mount-Sarg ist geschlagen. Also Sony hat im Prinzip alle R-Mount-Objektive jetzt als discontinued gelistet oder no longer available. Ist halt E-Mount und Zeug. Tja.
Gerade eigentlich. Ja, also die waren ja nur wirklich alt, ne? Also R-Mount weiß ich gar nicht. Also da wird es noch ein paar Fans da draußen geben. Aber ich glaube, das ist lange durch. Ja, Rip Minolta, sagt Ralf. Das waren ja die ganzen Kisten, die mal eingekauft sind, wo Sony überhaupt in diese ganze Spiegelreflexklasse gekommen ist. Ja. Aber ich denke, das ist mit der ganzen Alpha-Serie einfach hinfällig. Ich finde es nur so irritierend. Ich hatte mal gedacht, R-Mount Alpha-Serie. Aber dem ist ja nicht so.
Nicht wirklich.
So, ich muss mal hier deine Titel übersetzen hier. Wir haben ja einen deutschen Podcast, ne?
Was? Titel?
Ja. Sind
Deutsch alle.
Billionen sind Milliarden, ne?
Sind Milliarden. Ja, genau. Das bringt uns nämlich schon zum nächsten Thema. Und zwar haben wir eine Hiobsbotschaft von Western Digital. Folgendes hier. Western Digital hatte Kontamination in Rohmaterialien. Und zwar da, wo Flash-Memory hergestellt wird. Und es sind große Fabriken, die das Flash-Memory für, oh, was weiß ich hier, für alles machen. Also für SSDs und für irgendwelche Flash-Riegel und so weiter. Und diese Geschichte ist denen gerade um die Ohren geflogen. Und zwar, um Western Digital, SanDisk, G-Technology und HGST. Das gehört nämlich alles Western Digital. Also auch SanDisk gehört übrigens Western Digital, also nebenbei. Und hier steht, since late January, some operations have been affected at our Yokkaichi plant. It is assumed that the cause is a component containing impurities in a specific production process. Also es geht um dieses 3D-Flash-Memory und dort gab es irgendwelche Probleme. Und ja, das wird jetzt Probleme machen und wird wahrscheinlich die Preise ein bisschen nach oben treiben, weil sie haben 6,5 Milliarden Gigabyte an Storage, die sie wegwerfen können.
Klingt jetzt gar nicht so viel, ne?
Also, 6,5 Milliarden Gigabyte.
Ja,
also 1000 Gigabyte sind ein Terabyte.
Ja.
1000 Terabyte sind ein Petabyte. Mhm. Exa.
Ja, aber wie viel produzieren Jota? Die jeden Tag? Also ich, das wird halt irgendwie so eine ganze Produktion getroffen haben, aber das wirft natürlich alles zurück. Und was das bedeutet, haben wir jetzt ja in dieser ganzen Covid-Zeit erlebt, wenn da irgendwo ein Chipmangel ist oder mal irgendwo was überflutet wurde oder irgendein Schiff im Kanal quer steht. Das wirkt sich auf Lieferzeiten aus und natürlich auch auf Preise, weil Mangel wird immer die Preise hochtreiben. Wie viel ist jetzt die Frage? Also, man hat, glaube ich, ja, was von 10% gemunkelt oder sowas. Das ist noch überschaubar.
In dem Artikel steht 5-10%, möglicherweise, aber das ist Spekulation. Und das steht auch da, dass es hauptsächlich, wenn dann hauptsächlich SD-Preis treffen wird, weil das ist dieses 3D-Flash.
Ja, aber sowas ist, glaube ich, der Worst Case, der da passieren kann. Aber gut, dass es aufgefallen ist, weil stell dir vor, du kaufst irgendwas Hochwertiges für dein Rechenzentrum oder so oder für deine ganzen wichtigen Daten und dann semmeln dir die Daten da weg, weil die Chips nicht zuverlässig sind. Also ist ja schön, wenn es auffällt. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich stelle mir jetzt nicht so vor, dass es eine Verunreinigung ist wie da ist jemand mit den Schlammschuhen in den Reinraum gegangen und hat die mal über dem Wafer ausgeklopft oder so. Also sowas wird das ja nicht gewesen sein. Ne?
Das sind Rohstoffe, die da reingehen. Und was weiß ich, was da alles an Rohstoffen reingeht. Aber zum Thema SSD, ne? Also ich habe hier gerade einen aktuellen Fall. Hier ist eine Samsung Evo. 4 Terabyte, ordentliches Ding. Hat kürzlich angefangen, Schreibfehler zu machen, nach einem Jahr. Das geht jetzt morgen oder übermorgen geht das mal zurück in Austausch.
Jo.
Ja. Na gut. Also.
Das soll sein.
Ist schon eine Menge Zeug. Also, weiß nicht, wobei diese Flash-Herstellung ist ja schon hyperoptimiert. Da habe ich mal einen Bericht drüber gelesen, wie die das tun. Vor allem, wie die feststellen, ob es irgendwo Fehler gibt, weil du hast da Maschinen und die machen irgendwelche Dinge, also da laufen Prozesse ab und das läuft fast voll automatisiert ab. Und die gehen da mittlerweile mit Mikrofonen und künstlicher Intelligenz ran. Das heißt, diese Flash-Produktionsmaschinen haben Mikrofone. Und diese Mikrofone zeichnen auf, wie die Maschine klingt.
Nein.
Und das wird per KI analysiert, ongoing. Und wenn sich da, kennst du ja dein Dieselmotor, wenn der plötzlich anfängt zu klabbern, dann weißt du, da ist was kaputt. Und wenn du ein guter Mechaniker bist, dann kannst du auch am Geräusch sagen, was da kaputt ist.
Manch ein Werkstattmeister weiß schon, was am Auto kaputt ist, wenn der auf den Hof fährt. Das ist schon so.
Und das wird.
Und ich weiß auch, wie der Geschirrspüler klingt. Wenn der anders klingt, nicht gut.
Genau, und das ist im Prinzip das ähnliche Prinzip.
Aber nur im Prinzip. Also prinzipiell. Aber nur im Prinzip.
Und das ist tatsächlich. Das
Prinzipienreiter hier.
Exakt. Und die machen da quasi, also da wird quasi schon, bevor die Maschine kaputt geht oder irgendein Prozess aus dem Ruder läuft, sagt dann die KI, hier ist, was weiß ich, die so und so Paste zu dick, die muss mal dünner gemacht werden oder so. Keine Ahnung, was dann hinten rausfällt. Aber das wird akustisch überwacht. Faszinierend, oder?
Aber da weißt du trotzdem noch nicht, ob die Chips funktionieren. Ne? Das ist mehr so ein Indikator, dass was in der Produktion generell nicht so läuft, wie es laufen sollte.
Natürlich. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass das schon relativ zuverlässig und vor allem genau pinpointen kann, was das ist.
Erstaunlich.
Weißt du, bei dir klingt das ja auch anders, wenn ein Riemen schleift oder wenn ein Kolben klappert.
Schon richtig. Vor allen Dingen bei mir.
Du hast ja noch.
Wenn bei mir mal der Riemen schleift, das möchte ich bitte nicht hören. Kommen wir mal zum nächsten Thema.
Ja, das ist ein Stück News, was aber jetzt auch schon irgendwie rauf und runter überall gegangen ist. Aber es ist natürlich, darf natürlich ja nicht unerwähnt bleiben. Wir haben ein Selfie. Und zwar von diesem Ding, was da auf dem L2 rumgondelt gerade. Also folgendes, ne?
James
Webb. Und hier ist das Team. Und das Team hat hier, ist jetzt dabei zu kalibrieren. Das ist erstmal das Wichtigste. Die haben erstmal angefangen zu kalibrieren und die ersten Bilder sind gekommen von James Webb. Also diese ganzen Spiegel, diese, wie viel sind es, 18, die sind jetzt noch nicht richtig ausgerichtet. Das heißt, im Prinzip sieht das Teleskop jetzt 18 Bilder. Und die haben das auf eine entfernte Galaxie gerichtet, glaube ich, und haben dann einfach mal jetzt 18 unterschiedliche Bilder und müssen jetzt quasi die Spiegel noch ein bisschen kippen und drehen, bis die alle das gleiche Bild machen. Jetzt hast du jetzt 18 kleine Teleskope quasi.
Den großen Wagen gucken sie sich an.
Naja, sie gucken sich einen Stern, der irgendwo im großen Wagen ist, an, aber auf jeden Fall, und die wissen auch jetzt von diesen 18 Einzelbildern, die sie da haben, wissen sie auch, welches zu welchem Spiegel gehört. Keine Ahnung, wie man das rauskriegt, aber das können die. Auch vor allem auch, welche zu den zwei Rings gehören, rechts und links. Ja, diese Klappteile da rechts und links. Und ja, da wird jetzt halt, muss das jetzt quasi erstmal irgendwie richtig in die richtige Richtung gekippt werden alles, bis das alles auf einen
das Punkt geht. Das ist schon geil. Sie wissen halt, was sie sehen wollen. Sie sehen, was sie sehen und wissen jetzt quasi oder können jetzt jeden einzelnen Spiegel die Ausrichtung korrigieren, um dann eben zum Sollergebnis zu kommen. Das ist richtig. Schon geil.
Ja, jetzt pass auf, jetzt wird es aber noch interessanter. Jetzt hatte ich ja diese Frage schon mal irgendwo gelesen. Ja, warum gibt es jetzt da keine GoPro oder sowas? Ne? Wenn du SpaceX heißt, dann schnallst du irgendwie 5 GoPros an deine Rakete und dann hast du noch eine Live-Funkstrecke und dann siehst du irgendwo Live-Video von, wie dein Booster landet oder wie das gerade oben Satelliten ins All schubst oder sonst was. Und warum haben die das da nicht gemacht? Weil das ist doch cool, wenn man das sehen kann. Außerdem, man könnte doch aus der Entfernung auch mal einfach so langen Selfie-Stick und dann kann das James Webb sich selber fotografieren und dann kannst du auch sehen, ob alles gut ist und so weiter. Und einer der wichtigen Gründe dafür ist, dass das natürlich, also das Ding, die haben 20 Jahre an dem Ding gebastelt und das muss auf der einen Seite extrem kalt und auf der anderen Seite ist es warm, ne, hinter diesem Sonnenschild. Und da, wo es kalt ist, da darf nichts Fremdes reinstreuen. Weil du willst ja Infrarot aufnehmen und deshalb muss das halt minus 200, was weiß ich, wie viel Kelvin sein. So, und wenn du jetzt eine GoPro ranflanscht irgendwo, dann ist das ein Gerät, was Wärme produziert, was in irgendeiner Form diese Bilder kontaminieren kann. Und das willst du nicht.
Wäre doof,
in der Tat. Und das wäre sehr, sehr doof. Also haben sie das nicht gemacht. Aber du hast ja dann, also Teleskop, ne, hat ja eine Kamera an Bord. Und was haben sie gemacht? Sie haben in diesem, du erinnerst dich an das Filterrad, was wir gezeigt haben, ne, wo diese ganzen einzelnen verschiedenen Filterchen sind, dass man so revolverartig drehen kann. Ja. Und da ist wohl eine Linse dabei, die das dann so, die nur dafür da ist, damit das Ding quasi über seinen Sekundärspiegel von den 18 Spiegeln ein Selfie machen kann. Das ist nicht besonders scharf. Das ist schwarz-weiß, aber du kannst damit tatsächlich, du kannst quasi eine Webcam aus dem James Webb machen. Das ist das James Webcam. Und was man hier sieht jetzt auf dem Bild ist, eine von den Kacheln ist ganz hell, weil die nämlich gerade auf irgendeine Galaxie zeigt.
Geil.
Also da wird halt eine Galaxie gespiegelt und ansonsten siehst du so schemenhaft mit, ja, wie gesagt, nicht besonders scharf, aber du siehst, dass
man kann das schon gut Spiegel-Array.
Und ja, natürlich schon, aber ja.
Uwe hat einen schönen Einwand im Slack, den müssen wir jetzt herausgeben an alle, die hier gerade zuhören und eskalieren. Es gibt natürlich kein Minus-Kelvin.
Ja. Ich meinte minus 200 irgendwas Celsius. Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Es ist irgendwo im Bereich von 20, 30 Kelvin, glaube ich.
0 Kelvin so. Ist halt da, wo sich nichts bewegt.
Ich weiß, es war nicht gedacht. Also, James Webb hat uns ein Selfie geschickt. Ist das abgefahren oder was?
Minus 15 Grad Kelvin, um das jetzt nochmal mit jetzt die Gehirne alle
genau,
explodieren.
Genau, auch noch Grad Kelvin, genau. Dann, das ist wie ISO als Einheit.
Exakt.
100 ISO. Ich habe meine Kamera auf 100 ISO gestellt.
Stimmt ja.
Hallo, alle, die jetzt OCD haben und jetzt ins Kissen beißen. Sorry.
Wollte man nicht tun.
Ja, James Webb ist.
Ich find's schön. Macht ein Selfie. Ach, da wird noch was kommen. Ich bin auf die ersten richtigen Bilder echt gespannt. Aber der Weg dahin ist eigentlich fast spannender, muss ich sagen.
Ich finde das total schön, dass sie uns, dass die uns diese Prozessbilder zwischendrin jetzt zeigen.
Ne? Absolut.
Ja, also ich finde das klasse. Das ist echt cool.
Das war halt damals nicht so, ne? Hier bei, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie das andere Ding heißt. Wie heißt die Röhre?
Hubble.
Hubble natürlich. Danke.
Hubble, Hubble.
Ich bin so auf James Webb. Hubble, da war das halt nicht so. Da gab es halt nicht an jeder Ecke irgendwie Internet und Fotos und Livestreams und was nicht alles. Da musste man halt gucken, was in den Nachrichten gezeigt wurde oder in den Dokumentationen. Und das kam eben, wenn alles fertig war. Mhm. Find's toll. Ich find's toll. Weißt du, was ich noch toll finde? Das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo du dir deine eigene Webseite nicht nur bauen kannst, sondern auch solltest, wenn du irgendetwas zu sagen hast, zu verkaufen hast, irgendwas zu tun hast, weil...
Ja, oder einfach Fotos zeigen möchtest.
Ja, zum Beispiel, sag ich ja, wenn du was hast, was du irgendwie zeigen willst, loswerden willst, ne? Fotos kann man zeigen, man kann darüber reden, man kann Fotos verkaufen, man kann Fotos Produkte verkaufen, das alles kannst du selber machen, ohne zu wissen, wie eine Webseite funktioniert, denn mit Jimdo kommst du mühelos zu deiner eigenen Webseite. Die haben da so einen professionellen Webbaukasten, das... Wer jetzt in unserem Alter ist, darf jetzt nicht zusammenzucken. Das hat nichts mit den Webbaukästen von früher zu tun, sondern das ist eine akkurate Drag-and-Drop-Geschichte in jedem Browser. Das ist echt abgefahren. Probiert's mal aus. Ihr kriegt gleich noch einen Link, wo ihr das kostenlos ausprobieren könnt. Damit kriegt ihr halt wirklich eure eigene Webseite hin. Ihr müsst nicht irgendwie einen teuren Designer engagieren oder irgendetwas, sondern ihr kriegt wirklich eine hübsche Seite hin, die auf allen Bildschirmgrößen gut aussieht. Und egal, was
du für... Ja, sogar beim Logo machen. Guck mal hier, wenn du ein Logo brauchst,
wenn du kannst du ein Logo erstellen. Ist so ein Logo-Maker ist da drinne. Ja? Wenn du jetzt erstmal starten willst und noch kein eigenes Logo hast, geht das auch. Egal, welche Branche du hast, ja, Hochzeits-Homepage, haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben sogar mal selbst eine gebaut als Muster. Wenn du in der Gastronomie zu Hause bist, habe ich ja schon tausendmal gesagt, wenn du irgendwie einen schönen Espresso-Wagen hast oder sowas, der Eiswagen, ich will ihn gar nicht nochmal erwähnen, ihr braucht eine Webseite, Leute, ganz ehrlich. Musiker, Bands, Ärzte, Yoga, Fitness, was jetzt gerade auch in der Covid-Zeit remote ist, macht eine Webseite. Ja? Wo findet man euch? Wo kann man eure Kurse buchen? Etc. Und du kannst deine eigene Wunschdomain benutzen. Die kannst du entweder das erste Jahr kostenlos bei Jimdo buchen oder du hast schon eine Domain und bringst sie mit. Dann kannst du eben die Jimdo-Webseite mit deiner Domain verknüpfen. Und je nachdem, was du für ein Paket gebucht hast, hast du einen Support, der in bis zu einer Stunde auf deine Anfragen reagiert. Weil vielleicht hängst du doch mal irgendwo fest, hast Fragen, wie du irgendwas lösen kannst, wie du irgendwo weiterkommst. Frag einfach den Support, deutschsprachig. Die sitzen nämlich in Hamburg, die Firma Jimdo. Und die haben dann auch einen kompetenten deutschsprachigen Support für dich. Genau. Und wenn du jetzt selbstständig bist und willst was machen, Chris hat es gerade schon gezeigt, mit dem Logo kannst du loslegen. Und du sparst 20% auf die kostenpflichtigen Pakete mit dem neuen Happy Shooting Gutscheincode, der heißt Happy Shooting. Keine Verwirrung mehr ein bei Wort. Der Schreibweise. Happy Shooting, ein Wort, 20% Rabatt auf deine Jimdo Webseite. Und wenn du es mal kostenlos ausprobieren möchtest, gehst auf happyshooting.de/Jimdo, startest komplett risikofrei und kostenlos, probierst das mal aus. Gib's gerne mal Feedback an uns, ne? info@happyshooting.de. Wenn du was Schönes erstellt hast, wenn du das mal zeigen möchtest, wenn wir das hier mal vorstellen sollen, schick uns gerne deine Seite, dann zeigen wir das. Ansonsten 20% mit Happy Shooting zusammengeschrieben. Wir sind gespannt auf eure Webseiten. Viel Spaß dabei und danke an Jimdo für den tollen Support.
Herzlichen Dank. Jojo. Es geht weiter. Es gibt nämlich eine neue Kamera.
Seit einer Weile jetzt
aber schon. Wo ist eigentlich das, was ich da... Ach nee, warte mal, hier, genau. Es gibt eine Kamera, die es schon länger gibt, aber Fotoskala hat einen, ja, wie sagt man da, einen Update rausgeholt, einen Test gemacht. Nur so, ein Test ist das. Und zwar haben die Sony Alpha 7 Römisch 4, ne, die Version 4, ausprobiert. Oder Mark 4. Und haben sich da mal, das Ding, also das ist jetzt seit, wann ist die raus? Dezember oder so?
Boah, müsste ich nachgucken, habe ich nicht im Kopf.
also 2-3 Monate ist die jetzt da auf dem Markt. Und ja, da, die haben da tatsächlich mal jetzt das Ding etwas intensiver sich angeschaut. Und der Artikel ist ganz lesenswert für Leute, die sagen, oh, da weiß ich jetzt nicht genau, soll das was? Also noch mal kurz die Randbedingungen. Wir haben bei der Sony Alpha 7 IV ein Kostenfaktor von 2.800 Euro. Also das ist schon so ein bisschen über dem Einsteigersegment drüber.
Deutlich.
Das war mal die Einsteigerklasse, aber das ist schon lange nicht mehr so. Wir reden von 33 Megapixel Fullframe mit ihrem BSI-Sensor IBIS drin. Sie hat von der Alpha 1 dann doch das ein oder andere übernommen. Zum Beispiel ein Autofokus, der da mit Motivverfolgung einfach ein bisschen knackiger funktioniert. Also deutlich besser funktioniert. Das Display ist schwenk- und drehbar. Das ist links angeschlagen, das heißt, man kann es zu 180 Grad nach vorne klappen, um dann ja, zum Beispiel zu vloggen oder sonst was damit zu machen. Interessant fand ich, dass sie HEIF speichern kann, also nicht nur JPEG und RAW, sondern HEIF, H-E-I-F. Mhm. Das ist dieses High Efficiency Image Format mit 10 Bit pro Farbkanal, im Gegensatz zu JPEG, was nur 8 Bit macht. Handgriff ist ein bisschen größer, Belichtungskorrekturrad kann man jetzt frei konfigurieren. Was dann ergonomischer wieder fraglich ist, weil du natürlich damit auch wieder ein Rad hast, was keine Beschriftung hat. Und das macht es für manche nicht unbedingt leichter. Sie haben das Schulterdisplay weggelassen. Also gibt es einfach nicht bei der Kamera. Es gibt halt das Rückdisplay, aber oben auf der linken Seite, die Schulter ist komplett nackt. Da ist auch Platz dafür, aber da haben sie nichts gemacht.
Auch keine Buttons drauf und nichts, ne?
Genau, zwei USB-Schnittstellen tatsächlich, ein USB-C und USB-Mini. Mhm. Okay. Neues Menü, also Menüstruktur hat sich abgedatet, haben einen volle Größe HDMI-A-Ausgang, das ist interessant. Mikrofon, Kopfhörer, ein Ausgang, also auch das ist gut für Produktion, hat relativ auch, ich sag mal, sie ist zumindest auch videotechnisch sehr gut einsetzbar. Was ich interessant fand, ist die Klappen. Also da, wo die Slots sind und die Anschlüsse sind, da kennt man das ja, also ich kenne das von Canon, dass dann so komische Gummilappen da drüber sind, wo man so rauspopeln muss, haben die nicht, sondern ordentlich, hat die Kamera nicht, sondern ordentliche Klappen.
Das ist ja, das cool. Ist angenehm.
Genau, zwei Slots für Karten, SD und CF Express, 120 Hertz Viewfinder. Ja, und was hinten so rausfällt, sind so ein paar Pros und Kontras. Was ich erwähnenswert finde, ist, dass also im Pro-Bereich, dass das der Autofokus und das Tracking super ist, auch bei Video gut funktioniert. Dass die Imagequalität bis hier oder Bildqualität bis zur ISO 3200 richtig gut ist. Und das denke ich, wird auch die meisten Fälle abdecken, dass er recht flott ist in der Bedienung, also dass der Prozessor schnell ist, dass die Menü und so weiter, dass du einfach sehr, sehr gut durchkommst, dass das Ganze vom Gehäuse her ergonomischer geworden ist, das heißt, du hast mehr, der Griff ist besser geworden. Ich glaube, das ist so die Hauptsache. Und natürlich das High-Efficiency-Image-Format. Die Cons, da würde mich ein Teil davon zumindest ein bisschen stören. Das eine ist, dass der Sensor nicht so schnell ausliest und das spiegelt sich dann in einem relativ starken Rolling Shutter wieder bei langen Brennweiten.
Ja, wenn du das loswerden willst, dann muss halt so eine Sony A9 oder A1 greifen, ne?
Also unterscheidet sie sich einfach nochmal ganz deutlich. Bis 8 Frames pro Sekunde, ja, das wäre mir genug. Wer das allerdings jetzt von moderneren Kameras gewöhnt ist, dass man da währenddessen trotzdem immer den Sucher, das Bild im Sucher sieht, hier nicht.
Ja, also
Blackouts. Dazwischen dann relativ viel Blackouts. Und was weggefallen ist, was vorher wohl in der Alpha-Serie drin war, in der Alpha-7er-Serie, war eine HDR-Funktion, eine automatische. Also du hältst einfach drauf und dann macht es mehrere Bilder und rechnet die zusammen. Das ist weggefallen. Und diese Schwenkpanorama-Automatik, dass du hier klack, 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 einfach
die
Kamera horizontal bewegst und dann hinterher ein Panorama rausfällt, das kann die auch nicht mehr. Und das, ja, das finde ich ein bisschen doof.
Ja, vielleicht ansonsten, wurde das auch nicht genutzt mit so einer Kamera.
Meinst du?
Ich weiß es nicht.
Weiß ich nicht.
Das schnelle Panorama machst du mit einem Smartphone und mit so einer Kamera und dem Aufwand, den du dann damit betreibst, ich glaube dann tut das auch nicht weh, wenn du dann zu Hause mit der Software deiner Wahl ein anständiges Panorama zusammenstitcht.
Nun ja, per USB-C kannst du das Webcam betreiben. Das ist also jetzt auch eingebaut. Das sollte heute nach 2 Jahren Pandemie sollte das eigentlich auch der Standard sein. Das ist ja das einzige Gute an dieser Pandemie ist, dass die ganzen Hersteller ihre Kameras zu Webcams umgebaut haben. Also das, dann wird noch ein bisschen rumgemäkelt an dem Video. Da ist zwar jetzt mittlerweile bei 4K 30 Frames pro Sekunde, ist an sich ganz gut. Sie kann aber auch 4K 60, allerdings nur mit diesem 1,5er Crop, mit diesem Super 35 Format, was halt gecroppt ist. Dafür hat sie 10-Bit Farbtiefe, also naja,
vielleicht wird das wird halt der, ein bisschen auf. Der Prozessor irgendwo am Limit dann agieren an der Stelle, schätze ich mal. Oder sie haben sich noch ein bisschen was aufgehoben für Optimierung, für Firmware-Updates. Kann ja auch noch kommen.
Oder sie machen es halt ganz bewusst zur Differenzierung, damit die Leute dann doch, wenn sie wollen, eine größere Kamera kaufen. Und das Letzte, was noch hier als negativ angemerkt wurde, und das ist, du bist natürlich heute auch schnell verwöhnt, ist, dass der Touchscreen ein bisschen kleiner ist als beim Vorgänger und eine geringere Auflösung hat.
Ja.
Also da, ja, wenn man das heute gewöhnt ist, dass man quasi beim Bedienen der Kamera auf dem Display eigentlich so ein Retina-Display hat. Naja, das ist
ja, das hat, glaube ich, kaum eine Kamera, aber es gibt schon hochauflösendere Kameras hinten. Wenn ich mich recht entsinne, hat die Kamera aber eine ganz interessante Videofunktion, nämlich das Focus Breathing zu kompensieren bei bekannten Objektiven. Das heißt, wenn der Fokus sich verstellt von vorne nach hinten, dann wird dieser kleine Zoom-Effekt, den es dann gibt, die Änderung der Brennweite durch das Fokussieren, wird dann quasi digital kompensiert. Und das schien mir so nach den ersten Demo-Videos ganz gut zu funktionieren.
Das ist auch interessant, weil ich meine, das ist auch so eine Ecke, wo du quasi die Shortcomings von einem Objektiv dann eben digital kompensieren kannst, was man ja eh schon macht bei Geometrie, Verzerrungen, bei Vignettenkorrekturen und so weiter. Und das ist ja eigentlich nur ein logischer nächster Schritt, zu sagen, na gut, dann zoomt man halt klein, ganz leicht rein und dann wird das damit ausgeglichen.
Genau. Ja. Interessant, weil normalerweise, wenn du so ein Objektiv halt kaufen willst, da kannst du schon viel Geld für auf den Tisch legen. Also insofern ist ein Stück des Geldes hier im Body mit drin.
Also wer sich diese Kamera anschauen möchte, das finde ich ist ein recht guter Test. Und damit kurz zur OM1. Was ist denn da los?
Die Wow-Kamera.
Olympus.
Ja, im Zuge des Verkaufs der Kamerasparte von Olympus. Da gab es viele Gerüchte, dass da noch eine neue Kamera kommen sollte. Dann hieß es, es soll noch eine Wow-Kamera kommen. Dann hieß es, das ist nur ein Übersetzungsfehler aus dem Japanischen gewesen. Ja, irgendwas ganz Tolles, eine Wow-Kamera. Hatte ein Japaner. WoW
könnte eine Abkürzung sein.
Bei der Ankündigung mal erzählt, dass da noch was käme. Und dann war es dann doch nur ein Übersetzungsfehler und dann doch nicht. Und kommt was oder nicht. Schlussendlich wissen wir inzwischen, Olympus hat eben die Fotosparte verkauft, ist jetzt aufgegangen in OM Systems. Und nun gibt es tatsächlich den ersten Kamerabody von OM Systems an dieser Stelle. Der ist aber wohl noch auch zu Zeiten Olympus entwickelt worden. Nun ist er jedenfalls hier und nennt sich OM1. Das fand ich interessant, heißt also nicht OMD oder EM oder irgendetwas, sondern heißt OM1. Ist das auch noch mal
ein einfacher Produktname von Olympus. Sie haben ja sonst immer solche Ketten
beschriftet mit dem Olympus-Schriftzug. Das soll eine Hommage an die OM1 von 1972 sein. Wir haben 2022, ist also gerade 50 Jahre OM-System. Es ist aber ganz offiziell der Nachfolger der OMD EM1 Mark III. So, das ist also quasi die Weiterentwicklung davon. Ich denke mal, der Name OM1, der ist halt auch angelehnt an die von 72. Aber die EM1 ist da deutlich zu erkennen. Das, was du gerade hier im Videostream zeigst, ist sie mit einem angesetzten Porträtgriff. Der ist natürlich optional und nicht dabei. Also ansonsten könnt ihr euch das Gehäuse vorstellen wie bei der EM1. Fast gleicher Griff, ist ein bisschen schwerer. Der Griff ist noch ein bisschen größer geworden, also lässt sich noch ein bisschen besser greifen. Und sie ist deutlich besser abgedichtet. Sie schreiben Staub- und Spritzwasserschutz IP53. Damit ist sie sogar besser abgedichtet als die EM1X und als die meisten aktuellen Flagship-Kameras von Nikon und von Canon.
IP53 ist Regenschutz, glaube ich. Ist Regendicht.
Staub, gegen Staub eindringen und gegen Wasser eindringen. Könnt ihr mal nachschlagen. Ist ziemlich gut.
Aber du wirst nicht mit dem Gartenschlauch drauf schießen können, aber...
Das würde ich jetzt sowieso nicht zwangsläufig ausprobieren, aber wenn es mal passiert und sie überlebt, ist doch toll. Der Sucher ist neu im Vergleich jetzt zu der bisherigen EM1. Er löst mich jetzt mit 5,76 Millionen Punkte auf und hat eine Wiederholfrequenz von 60 bis 120. Gut, das konnten die alten auch schon, aber er ist jetzt hochauflösender. Und darauf hat die EM1-Fangruppe gewartet. Also ich jedenfalls. Der Sucher hätte wirklich auch bei der Mark III schon gerne ein bisschen hochauflösender sein dürfen. Hier ist er jetzt. Das Display ist mit 1,62 Millionen Punkten aufgelöst. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Ist ein Touch-Display, ist dreh- und schwenkbar, wie man das kennt von der Mark II und der Mark III. Der Sensor hat immer noch 20 Megapixel, da hat sich nichts geändert, aber es ist ein komplett neuer Sensor. Es ist nämlich jetzt ein Stacked BSI-Sensor. Das heißt, da sind offensichtlich jetzt eben auch Speicherzellen in den Sensor mit reingekommen. Das ist offenbar jetzt so, wie man heutzutage Fotosensoren baut. Diese Stacked-Bauweise und BSI ist eben rückseitig beleuchtet, also möglichst große Pixel und die ganzen Leiterbahnen sind dann nicht im Weg. Außerdem hat jeder Pixel 4 Subpixel für einen Phasenautofokus. Jetzt hat sie natürlich nicht 20 Millionen Phasenautofokuspunkte, das wird in eine Gruppe von etwas über 1000 zusammengefasst, aber Phasenautofokus-Support bis in die Bildecke, das finde ich schon recht beachtlich. Also das verspricht Gutes. Oder sagen wir mal besseres Tracking und Verfolgen von Objekten. Dazu gehört auch der TruePic X-Prozessor. Das ist der aus der EM1X. Der ist halt so leistungsstark und hat diese KI an Bord, um dann eben Objekte zu erkennen und verfolgen zu können. Gesichter und Augen ist eh klar, das konnten wir vorher auch schon. Aber jetzt dann eben auch Auto und Motorrad, Flugzeug und Hubschrauber, Züge, neue und alte, Vögel, Hunde, Katzen und ähnliche Tiere. Allerdings muss man vorher sagen, was für ein Motiv man fotografieren möchte. Also wenn ihr zum Motorsport geht, dann solltet ihr halt Auto-Motorrad wählen. Wenn ihr jetzt irgendwie Train-Spotter seid, dann müsst ihr halt die Züge wählen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt keine automatische Erkennung eines Motives. Aber eigentlich ist das ja auch gerade gut, weil wenn ich sage, ich will jetzt die Autos und die Motorräder fotografieren, will ich ja gerade nicht, dass mein Autofokussystem von einem vorbeifliegenden Vogel abgelenkt wird zum Beispiel. Also finde ich jetzt eigentlich gar nicht so dramatisch. Autofokussystem und so weiter soll dreimal schneller, zweimal genauer sein. Ich frage mich, als was? Als die EM1X oder als die Mark III oder keine Ahnung. Wir halten fest, es ist alles schneller geworden. Dynamik und Rauschverhalten soll verbessert worden sein. Da habe ich allerdings sowohl solche als auch solche Stimmen gehört. Solche, die sagen, zwei Blendenstufen besser und solche, die sagen, sieht man eigentlich keinen Unterschied. Ich habe sie leider nicht hier, um es auszuprobieren. Hätte mich interessiert, das In-Body-Stabilisierungssystem, also der bewegte Sensor, das ganze System ist leichter geworden, um ganze 10%. Das finde ich auch beachtlich. Weil je leichter das System ist, umso besser und präziser lässt sich eben das alles bewegen. Und man spricht hier aber weiter von 7 Blendenstufen mit der Kamera alleine und bis zu 8 Blendenstufen mit angesetztem Objektiv.
Ich habe ja schon mit 5 Blendenstufen habe ich schon mit den Ohren geschlackert.
Du kannst sagen, was du willst. Diese Olympus-Kameras oder jetzt eben die UM-System-Kameras haben meiner Meinung nach das beste Bildstabilisierungssystem im Kamerabody, was du derzeit für Geld kriegen kannst. Ich habe noch nichts Besseres gesehen. Nichts. Um euch mal ein Beispiel zu sagen, ich habe hier eine Olympus. Ich habe das schon mit der Mark I gemacht. Da waren wir irgendwie, glaube ich, bei 5,5 Blendenstufen oder bei 5 oder 5,5 Blendenstufen. Hier reden wir jetzt von 7 im Body. Da habe ich eine 1000 mm Brennweite angeschlossen, diese klassische Russentonne, das Spiegelteleskop. Da ist ja nun keine Elektronik dran und nichts. Das heißt, es muss alles der Body machen. Und du bist in der Lage, das Ding frei Hand zu halten und scharfe Bilder zu machen. Also soweit du mit dem Spiegelteleskop, mit dieser Russentonne halt ein scharfes Bild machen kannst. Aber da ist keine Verwacklungsunschärfe drin. Das kriegst du wirklich hin. Und alleine, dass du damit durch einen Sucher gucken kannst, frei Hand, und überhaupt etwas verfolgen kannst damit, Das habe ich mit keiner anderen Kamera geschafft. Also unglaublich.
Ich meine, das können wir jetzt mal ganz kurz rechnen. Also stell dir vor, du kannst eine 50stel Sekunde aus der Hand halten. Mhm. Mit so einem 50mm Objektiv. Ne, kannst du ungefähr eine 50stel aus der Hand halten. Das ist so die Daumenregel. So, jetzt heißt das also 8 Blendenstufen.
8 Blenden mit einem Objektiv, was auch noch ein IS hat, ne?
Natürlich. Gehen wir mal von aus, das wäre so. Dann kannst du das also 8-mal verdoppeln. Mhm. Diese Belichtungszeit und die noch aus der Hand halten. Das heißt, bei 50stel wäre das also eine 25stel, eine 12stel, also eine 10stel ungefähr. Ich vereinfache das jetzt mal. Eine 5stel, eine halbe, eine, das sind wir bei 5 Blendenstufen, eine Sekunde, 2, 4, 8 Sekunden. Lass es noch 5 Sekunden sein. Dann, also du kannst auf jeden Fall, auch ohne den IBIS, kannst du irgendwie 1-2 Sekunden ja aus der Hand fotografieren. Das geht und zwar problemlos.
Also du musst dir bei einer Olympus vorstellen.
Holy shit.
Also wenn wir mal wieder Workshops machen und ihr seid dabei, ihr dürft gerne mal durch meine Olympus, ich nehme sie mit, ihr könnt gerne mal durchgucken. Es ist wirklich so, ihr habt da ein Tele dran und guckt da durch und dieses Bild ist fest. Ihr kriegt das nicht mit, dass ihr zittert. Das ist wirklich schwer beeindruckend.
Nun gut.
Und hier sind sie halt noch mal eine halbe Blendenstufe besser geworden. Holla. Also, warum nicht? Dann haben sie eben dank des schnellen Prozessors und des schnellen Sensors die Möglichkeit, diesen Sensor 120 Mal pro Sekunde auszulesen. Es ist also davon die Rede von 120 Bildern pro Sekunde in voller Auflösung, die der Sensor liefert. Ich habe allerdings nicht gefunden, dass die auch aufgezeichnet werden können. Denn wenn wir mit einem festen Fokus ausgehen, also keine Fokusnachführung und keine Belichtungsnachführung, also alles fix eingestellt, dann ist die Rede von 90 Bildern die Sekunde, die auf die Speicherkarte geballert werden und bis zu 99 Bilder schon vorm Drücken des Auslösers. Das ist halt so ein Prefetching, was immer mitlaufen kann. Das kann man einstellen, das geht aber bei den alten auch schon. Und wenn du einen kontinuierlichen Autofokus haben willst, also den Fokus nachführen willst und dann natürlich auch die Belichtung, also realistisch fotografieren möchtest mit einem Serienbild, dann sind wir bei 50 Bildern pro Sekunde mit kompatiblen Objektiven, was eine ganze Liste von Pro-Objektiven ist, und mit jedem anderen Objektiv dann 25 Bilder die Sekunde. Was jetzt auch nicht zu schäbig ist, muss ich sagen. Dabei soll es kein Blackout mehr geben. Die kürzeste Belichtungszeit liegt bei einer 8000stel Sekunde mechanisch und einer 32000stel elektronisch. Sollte reichen, auch bei Sonne mal offenblendig zu arbeiten. Und der Rolling Shutter soll nur noch minimal sein, weil ja eben der Sensor mit 120 Bildern pro Sekunde ausgelesen wird, also relativ schnell.
Das ist so kaputt.
Das ist dann schon geil.
Unglaublich.
Und dann las ich aber in einer Review, dass es noch einen normalen Serienbildmodus geben soll, der dann mit 20 Bildern elektronisch und 10 Bildern mechanisch arbeitet und mit Blackout. Also scheint man das irgendwo umstellen zu können, was man haben möchte. Ich denke mal, die anderen sind alle elektronisch, also ohne mechanischen Vorhang logischerweise. Bei 25 oder 50 Bildern die Sekunde, da geht kein Vorhang mehr auf und zu. Und was jetzt aber normaler Serienbildmodus elektronisch mit 20 Bildern, frag mich nicht, keine Ahnung, müsste man ausprobieren. Video 4K kann sie, und zwar mit 60 Bildern die Sekunde, 10 Bit, ohne Zeitlimit und ohne Überhitzung. Mhm. Full HD Video bis 240 Bildern, also eine schöne Zeitlupe. Das finde ich auch ganz schön. Was ich interessant fand, ist, das Menü soll neu gestaltet worden sein. Da schreibt man,
alle, oder?
Das erinnert jetzt an das Canon-Menü mit horizontalen Reitern. Bisher war das ja vertikal in Gruppen eingeteilt, aber im Grunde genommen eine lange Liste. Und man konnte dann durch die Gruppen durchspringen. Jetzt soll das so horizontal auf Reitern liegen. Aber auch weiterhin kein Touch, keine Touch-Display-Bedienung im Menü. Das ist ein bisschen schade. Aber wenn Menüpunkte ausgegraut sind, das ist bisher immer so ein Ärgernis, da ist ein Menüpunkt grau, den du jetzt aktivieren willst und du weißt nicht warum. Was musst du jetzt an der Kamera tun, damit du diesen Menüpunkt bekommst, diese Option? Das kann man sich jetzt anzeigen lassen, denn graue Menüpunkte können angewählt werden und dann zeigen sie, warum er ausgegraut ist. Also, weil zum Beispiel der Kameramodus irgendwo falsch eingestellt ist oder eben anders eingestellt ist. Das ist dann schon ganz nett. High-Res, also hochauflösenden High-Res-Shot, meine Damen und Herren, geben Sie mal eine heiße Kartoffel. Einen hochauflösenden Fotoshoot, der eben dann mehrere Bilder miteinander kombiniert, die erzeugt werden durch minimale Bewegung des Sensors zum Beispiel. Die gibt's weiterhin. Da reden wir von 80 Megapixeln vom Stativ und 50 Megapixeln aus der Hand. 50 Megapixeln aus der Hand, genau. Und die, da habe ich jetzt gelesen, die sollen 2 Blendenstufen weniger rauschen. Also da ist wahrscheinlich einfach bei der Verrechnung oder so, wird da irgendwas gezaubert.
Also das Rauschen so gut, als ob es 2 Blendenstufen heller wäre.
Genau. Ne?
Ja.
Also wahrscheinlich wird dann durch das Verrechnen nicht nur die Auflösung miteinander verrechnet, sondern auch das Licht der Aufnahmen miteinander verrechnet. Vermute ich jetzt mal. Und das Verrechnen ist jetzt, wir haben ja einen neuen Prozessor da drin, ne? Das Verrechnen dieser High-Res-Shots dauert jetzt 5 Sekunden statt 12. Das könnte nämlich ein Grund gewesen sein, warum man es bisher nicht so häufig gemacht hat, aber bei 5 Sekunden, das kann man sich mal geben. Ein Live-ND-Filter ist drin, den kennen wir auch von der EM1X.
Ist und der physisch oder nein, digital?
Digital, der ist rein digital. Macht jetzt 6 Stufen, Faktor 64. Bisher gab es den nur bis Faktor 32, also auch hier wahrscheinlich einfach nochmal die Rechenpower genutzt. Der hat ein paar Einschränkungen. Der ist nicht ganz vergleichbar mit einem echten ND-Filter, weil er eben digital gemacht wird.
Wollte ich gerade sagen, wie willst du das denn auch machen, außer mit Rechnen? Ne? Das
mit Rechnen, ja.
Du also nimmst, Pixel halt, werden dadurch
du nimmst
nicht
die
kleiner,
Bilder, ne? Legst die übereinander, ne? Und hast dann halt ein verschwommenes Bild. Also, was weiß ich, weiches Wasser oder sowas kriegst du damit schon mal hin.
Ja.
Genau, aber nicht alles. Also, es gibt da Unterschiede.
Ja, ja. Natürlich. Also du kannst damit nicht plötzlich bei Sonnenschein noch mit weiter offenem Blende arbeiten.
Nein, nein.
Zum Beispiel.
Genau, ja, das ist wirklich für die Langzeitbelichtung gedacht.
Es geht um die Motion, okay.
Exakt. Dann ist ein neuer Akku drin. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd.
Kannst die alten nicht weiterverwenden.
Das ja, das war schon bei der Mark 1 zur Mark 2 war das blöd. Da sind neue Akkus gekommen. Dann hast du aber die Mark 3, die hatte dann dieselben Akkus. Und jetzt da kommt die OM1.
Wahrscheinlich.
Jetzt ist wieder ein neuer Akku drin. Die Akkus sind physikalisch größer, haben 33% mehr Kapazität. Die nennen sich dann BLX1. Die bisherigen hießen halt BLH1. Aber ich sag mal, 33% mehr Leistung, das ist gut. Damit kannst du halt mehr Fotos machen und länger Videos machen. Und der Prozessor wird wahrscheinlich auch ein bisschen was brauchen. Und hochaufgelöstes Sucherbild braucht halt auch Strom und so, ist klar. Und das Schöne, was ich jetzt aber finde, weil den BLH1, den kannst du halt auch falsch rum reinstecken. Also,
hoppla.
Du kriegst den dann nicht so weit rein, dass du die Klappe zumachen kannst. Der rastet dann nicht ein, aber du bist
erstmal. Du machst auch nichts kaputt damit.
Nein, aber erstmal ist halt scheiße, weil Murphy's Law will, dass du ihn immer erstmal falsch rum reinsteckst.
Das ist der USB-A-Stecker der Kamera-Akkus.
Ja. Den BLH musst du dreimal einlegen, damit er einmal richtig rum drinne ist. Das ist tatsächlich so. Genau. Und das haben sie mit dem BLX1 jetzt wohl abgestellt. Der hat nämlich eine asymmetrische Form, wie man das eigentlich von anderen Kameraherstellern
so kennt. Kann das doch nicht sein.
Du brauchst nur eine Sache
glatt machen rein und die Nase andere. Oder irgendwie.
Ja, ja. Also.
Ja.
So, ich halte mal eine in die Kamera. Der BLH ist halt wirklich einfach nur so ein Quader. Das ist einfach nur ein Block. Den kannst du halt in alle Richtungen einlegen. Das ist ein bisschen blöd. Und jetzt habe ich den Canon-Akku habe ich jetzt nicht hier, aber der ist halt gewölbt auf der einen Seite. Und damit ist das einfach physikalisch nur in eine Richtung möglich. Und das ist jetzt bei dem BLX eben auch so. Das ist toll. Was ich nicht so schön finde, ist, wenn du die Kamera jetzt kaufst, dann musst du den Akku in der Kamera laden. Also es kommt halt ein USB-Kabel mit, powered by USB ist auch möglich. Und dann wird der Akku in der Kamera geladen. Aber es wird keine Ladeschale mehr mitgeliefert. Und das finde ich ein bisschen gesichtspalmierend, möchte ich mal sagen. Weil wenn ich so eine Kamera kaufe, professionell und jetzt nicht aus Spaß an der Freude und ich gehe damit arbeiten, dann ist es in der Regel so, dass ich das Ladegerät mit habe. Und ich hatte es schon, dass ich auf einer Hochzeit war. Und dann ist mir tatsächlich irgendwann der dritte Akku leer gelaufen bei der Mark II. Und dann habe ich das Ladegerät so schön an die Seite gestellt und habe dann mal fleißig Akkus geladen, während ich mit dem dritten Akku gearbeitet habe.
Brauchst du nur ein lang genügendes Kabel, dann geht das schon.
Ja, also echt ein bisschen blöd, ne? Also könnte man ruhig mit ausliefern sowas, aber.
Nein, das ist eine Kostensparmaßnahme letztendlich.
Du kannst,
das ist die Frage, was ist günstiger? Du baust hier das Ladegerät in die Kamera ein, ne? Oder?
Du kannst eine Ladeschale natürlich kaufen. Das ist das
natürlich.
BCX1. Immerhin, und das finde ich jetzt wieder sehr, sehr gut, da hat jetzt jemand mal zugehört, das ist eine Doppelladeschale. Denn bisher war es wie bei Canon und eben leider auch bei der 9Z9 so, dass du nur einen Akku zur Zeit laden kannst. Und auch das finde ich ein bisschen gesichtspalmierend, weil wenn du halt professionell unterwegs bist, dann willst du schnell deine Akkus nachladen. Da brauchst du schnell mehr Saft. Und so eine Doppelladeschale ist da einfach mal sehr, sehr angebracht.
Und nee, wenn du professionell unterwegs bist, wenn du professionell unterwegs bist, dann hast du 5 Ersatzakkus in der Tasche.
Ja, so ein Gürtel hier so. Wie Chewbacca, weißt du, das sind nämlich eigentlich Akkus, die ja da
drum. Ja, und dann hast du einfach so zack, zack, kannst du ganz schnell wechseln und kannst dann abends hell laden.
Ich wusste, ich mache noch irgendwas falsch. Speicherkartenslots hat sie 2x SD, UHS-2. So viel dazu, es passt nicht rein. Hier passt es rein. März 2022, also jetzt schon gerade demnächst, in einem halben Monat, soll sie verfügbar sein für 2.200 €. Das ist eine Preisklasse, wo die EM1 Mark II, Mark III so sich rumgedümpelt haben. Ich glaube, die waren einen Tacken günstiger. Ich habe den Einführungspreis nicht mehr im Kopf. Und ich habe halt jetzt einige Leute schon schreiben sehen, so, ja, das ist doch keine Wow-Kamera. Das ist einfach nur eine Weiterentwicklung der Mark III. Wo ist denn jetzt die Wow-Kamera? Das ist doch alles nix. Ich muss sagen, ich habe mir hier aufgeschrieben, wow oder nicht, es ist ein großer Sprung nach der EM1 Mark III. Da ist die Performance deutlich verbessert worden, die Funktionen sind erweitert worden. Es gibt ein neues Menü, da müssen wir mal gucken, wie gut sich das bedienen lässt. Die Wetterdichtigkeit ist verbessert worden. Das Sucherbild ist höher aufgelöst, der Akku hat mehr Kapazität, es gibt eine doppelte Ladeschale. Ja, natürlich ist das eine Weiterentwicklung, aber das ist jetzt nicht eine Weiterentwicklung wie von der Mark II zur Mark III. Da hat man ja auch diskutieren können, ob das jetzt reicht, eine neue Kamera rauszubringen. Ich finde, hier ist schon richtig was passiert. Und die ganze Geschichte mit der Wow-Kamera, mal ganz ehrlich. Da hat irgendein japanischer Produktmanager irgendwas mal erzählt, weil er irgendwie ein bisschen locker auf der Bühne rüberkommen wollte. Und das ist jetzt hier gehypt worden. Dem Hype kannst du gar nicht gerecht werden, sage ich jetzt mal. Was mich jetzt interessiert, ich hätte die Kamera gerne mal in den Händen. Falls jemand von OM Systems zuhört oder jemand, der die Kamera hat, ich würde sie echt gerne mal ausprobieren. Mich interessiert, ob das Tracking wirklich deutlich verbessert wurde. Das soll bei der EM1X ja besser sein als bei der Mark III. Ich hatte aber auch noch nie die Gelegenheit, eine 1X auszuprobieren. Und die OM1 würde mich vor diesem Hintergrund tatsächlich schon mal einfach interessieren, was sie da gemacht haben.
Übrigens, der Michael hat noch einen guten Punkt gebracht. Er schreibt nämlich hier auf dem Slack, aber waren Olympus nicht auch die damals sagten, mehr als 5 Blenden gehen nicht wegen Erdumdrehung oder Erdrotation? Erinnerst du dich daran, dass die damals ja, als die 5 Blendenstufen gebracht haben, das dann begründet haben, dass das einfach nicht, dass es so gut sei, wie es halt physikalisch möglich
ist. Weil sich ansonsten halt der Boden unter dir wegdreht.
Wie auch immer, ich habe ja dann damals noch versucht, irgendwie methodisch inkorrekt dazu zu bringen, das mal irgendwie zu untersuchen für uns, aber das hat leider nie ganz funktioniert. Aber letztendlich sind sie jetzt bei 7 bis 8 Blendenstufen. Also haben sie jetzt. Haben die jetzt die Physikbücher neu geschrieben oder wie ist das?
Guck mal, das ist doch genau, wenn du sagst, 8 Blendenstufen, ausgehend von was denn? Also wenn du jetzt, was du vorhin gesagt hast, von der 50. Sekunde ausgehst, ich glaube nicht, dass du die irgendwie nachher 8 Sekunden stillhältst. Also ja, vielleicht schaffst du das mal in einem glücklichen Fall. Aber ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Und wenn du jetzt bei einer 8000stel anfängst, dann bist du schon bei ganz anderen Zeiten plötzlich. Ich weiß es ja nicht, ne? Und guck mal, die Pentax hat doch auch eingebaut, dass sie die Erdrotation ausgleichen. Für die Sternenbelichtung und so weiter. Vielleicht haben die das einfach auch eingebaut. Der berücksichtigt das bei der Stabilisierung. Ganz sicher tut er das.
Gut, nächstes Thema. Ich habe hier noch 2 kleine analoge Geschichten. Das eine ist, du erinnerst dich an Jochens Repro-Stativ, ne? Thema negative oder Dias abfotografieren. Das ist ja auch heute noch ein sehr gangbarer Weg. Und Moni und ich sind gerade dabei, das Analogbuch in die 3. Auflage zu heben, beziehungsweise in die 3rd Edition. Und dazu recherchieren wir Dinge und dann wird da auch, gibt es auch diversen neuen Content und Überarbeitungen und so weiter. Da übrigens an dieser Stelle nochmal Aufruf an alle, die das Analogbuch kennen. Solltet ihr noch irgendwelche Typos gefunden haben, bitte nicht behalten, sondern bei uns abgeben. die Themen sind jetzt soweit klar und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, sollen ja auch noch die ein oder andere Überraschung dabei sein, aber das Thema Digitalisierung ist natürlich ein interessantes Thema in einem Buch über Analogfotografie und da wird auch noch mal ein bisschen der Teil, was das Abfotografieren geht, ausgebaut. Und da kommen wir jetzt zu Jochens Repro-Stativ. Ne? Du kannst ja die Kamera...
Gibt es da in der Mitte so ein Centerfold mit so einem Foto vom Retro-Stativ zum Ausklappen? Mit so ganz langen Beinen, weißt du?
Das nicht, aber was ja vor ein paar Jahren hier in der Community, aus der Community rausgefallen ist, besonders bei Jochen, war diese Selbstbauanleitung für ein Repro-Stativ. Ne, du kannst es kaufen von Kaiser oder so und dann legst du halt irgendwie 250, 300 Euro hin oder so. Oder du kaufst halt irgendwelche Aluprofile und schraubst die dann zusammen mit den entsprechenden Verbindern und machst dann da das Ding selber. Mhm. Und das war eben so eine Bastelanleitung. Und dann ging es weiter, dann ist der Jochen an die Firma Dold Mechatronik rangetreten. Das ist ein Hersteller von, naja, verschiedenen Dingen. Die haben halt eben Bausätze und Werkzeuge und hier Sachen für Maker sozusagen. Und eines der Dinge, die sie eben auch haben, sind eben diese Aluprofile. Und die haben dann da einen Bausatz draus gemacht, den sie verkaufen, tatsächlich auch mit Jochens Anleitung. Der ist mittlerweile, der war mal noch günstiger, aber es ist bei 44,21 Euro. Frag mich jetzt nicht, wie die Preise hier zustande kommen mit diesen Einzelcents, aber okay, 44,21 Euro. Und das
werden die Einzelteile sein und dann hochkalkuliert.
Genau, also das Repro-Stativ Standard und das kommt natürlich in das Buch mit rein, das ist ja ganz logisch. Mhm. Und unter anderem ich habe vor ein paar Wochen da reingeguckt und da war das Ding ausverkauft. Gab es nicht mehr. Und dann dachte ich mir schon, oh, du musst denen Bescheid geben, weil wenn wir das erwähnen im Buch, dann
das wäre doof, halt auch wenn man ein paar davon verkaufen.
Ja. Wäre das doof, ne? So als günstige DIY-Version. Und dann habe ich festgestellt, also jetzt ist es seit ein paar Tagen tatsächlich wieder lieferbar, sofort verfügbar. Das ist der alte Bausatz. Da musst du dann noch so ein Stativplattenhalter noch dazu kaufen und dran schrauben. Aber sie haben jetzt eine neue Version da. Mhm. Und zwar den Repro-Stativ-Bausatz höhenverstellbar. Das ist was Neues.
Das gibt's also nicht.
Ja, wir haben jetzt hier an diesem Ding quasi hier, glaube ich, noch ein bisschen eine bessere Versteifung.
Ist das jetzt auch wieder von Jochen? Ist das ein...
Ich weiß nicht, ob Jochen das weiter...
Jochen ist im Slack. Sag mal Bescheid, ob du das weiterentwickelt hast und auch wieder darüber vertreiben kannst.
Also jedenfalls ist das... Ja, ich glaube, genau, Jochen, da hatte ich nichts mit zu tun, dachte ich mir. Also sie haben das Ding jetzt noch stabiler gemacht, haben jetzt auch tatsächlich diese Arca Swiss Halterung hier mit drin im Preis. Und das Ganze ist jetzt einfach noch mal weiterentwickelt in eine neue Version. Und kostet es 103,18 €.
Ja gut, aber also, inklusive der Schnellwechselplatte, der Schnellwechselhalterung und so, da geht schnell Geld bei drauf, wenn du da was Gutes ranmachen willst. Das ist schon klar. Bei der anderen Lösung brauchst du sowas halt selber schon.
Eben, und allein die Höhenverstellung, da brauchst du eine Platte, da brauchst du diesen Verstellhebel, das Ganze nochmal mit einem zusätzlichen Stück Profil, dass das eben entsprechend gleitend gefertigt werden kann. Ich habe da für die erste Version habe ich da so einen Impulsschlüssel, der halt da so einen Innensechskant,
geht
mit
auch,
dem ich das irgendwie von Hand mache, geht auch, aber so ist es natürlich viel, viel handlicher. Ja, es gibt eine neue Version vom Repro-Bausatz. Ist cool.
Sie werden so schnell groß.
Aber finde ich schön. Also das ist quasi so eine Ableitung oder ein also der Ursprung war in einem Community-Projekt und das Ganze ist jetzt, was, Schnellwechselblatt ist nicht dabei, sagt
nicht dabei, okay.
Wie bitte? Ich dachte, die wäre bei der
ja, nicht, dass wir was Falsches sagen. Guck genau rein, was dabei ist oder nicht.
Weil ich jetzt, da steht tatsächlich, gehört nicht zum,
okay.
Alles klar, gehört nicht dazu. Okay, sorry, gut, dass Wolfgang da aufgepasst hat.
Ich hätte es tatsächlich schon wieder günstig gefunden, weil die können sehr schnell sehr viel Geld kosten.
Aber die haben die Wechselplatte, und zwar die von Jochen empfohlene, die Andor DM55, die ich mir dann auch gekauft habe.
25 Euro, das ist noch, fair.
Gleich noch mit im Laden, das heißt, die kann man sich dafür 24,90 Euro dazu kaufen.
Das ist gut.
Bisschen mehr, aber dafür hat man dann auch ein bisschen mehr Komfort.
Sehr schön. Ja.
Sehr schön. Also finde ich trotzdem schön erwähnenswert, weil da ja doch irgendwie so ein bisschen gefühlt schon auch ein bisschen Happy Shooting mit drauf.
Na klar, das ist ja so ein Community-Ding, ne? Auf dem Klostergeister-Workshop entstanden irgendwie diese Idee. Und ist schon toll zu sehen, dass da sowas Langlebiges draus wird. Jochen, genau. Toll gemacht. Ich habe ja auch eine Jochen-Bastelarbeit hier. Jochen, die ist hier immer noch befestigt. Ich habe jetzt leider das Mikrofonstativ nicht drin, hatte ich ja gesagt, warum nicht. Aber er hat mir so eine Halterung gemacht, so eine Schreibtischhalterung hier fürs Mikrofonstativ, nach meinen Vorstellungen. Und das sieht so geil aus mit Holz- und Messing-Einlegearbeit und so. Das habe ich hier nicht mehr losgeschraubt. Jetzt steckt da ein Stift drin und das sieht so toll aus. Also danke, Jochen. Das ist. Tja. Da kann was.
So, jetzt kommen wir noch zum anderen Analog-Ding. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Du weißt, dass es Kaffee Null gibt.
Ja.
Man kann mit Kaffee Film entwickeln und genau. Da gibt es
Vitamin-C-Tablette noch dazu oder so und dann.
Genau, also man nehme einen sehr günstigen, den günstigsten Instant-Kaffee, den man findet. Der sollte nämlich möglichst aus Robusta-Bohne bestehen und das sind die immer auf dem untersten Regal sind im Laden. Und die haben nämlich am meisten Kaffeesäure und das ist das Ding, was den Film entwickelt. Mhm. Ja. Und dann gibt es eben Rezepte und dann macht man noch ein bisschen Vitamin C rein und noch ein bisschen Waschsoda und irgendwie so zwei, drei Sachen, die man so zu Hause finden kann und dann kann man damit Filme entwickeln und das sehr gut. Mhm. Und da gibt es eine ganze Bewegung, das ist richtig cool, das haben wir ja auch auf Workshop schon mal gemacht. Moni hat sich da mal sehr intensiv mit beschäftigt und ja, das ist eigentlich alles schön dokumentiert und ist auch nicht schwierig, ne? Aber trotzdem gibt es Leute, die das dann bundeln und als Produkt rausbringen.
Ach, quasi fertig schon. Okay.
Genau, von Laboratoire.
Das gibt's
Beautiful Experimentation gibt es die Kaffee Null Concoction zum Ansatz von 600 Millilitern Kaffee Null. Also das ist quasi fertig angerührt mit allem drum und dran. Die machen auch keinen Hehl draus, dass das eigentlich online dokumentiert ist. Also die sagen jetzt nicht, wir haben hier Voodoo irgendwie was Tolles Neues entwickelt, sondern die sagen, nö, das ist ein Rezept. Das ist eh nicht geheim, aber wir haben das mal für euch zusammen gemacht mit einem sorgfältig ausgewählten Blend aus Instant-Kaffee, Waschsoda, Vitamin-C-Pulver und natürlichem Meersalz.
Haben ist das schon fertig gemischt schon alles, ja?
Ja, das ist alles schon gemischt.
Einfach nur noch ansetzen, also Wasser rein und gut oder was?
Genau, das musst du, glaube ich, nur noch mit Wasser anmischen. Wie gesagt, sie sagen hier 600 Milliliter Ansatz, 9,20
Euro. Instant-Kaffee-Null.
Instant-Kaffee-Null, genau. Ich weiß auch nicht, wie sich das jetzt mit dem, wie sich das preislich irgendwie von dem Rest abhebt. Das wird mit Sicherheit teurer sein, als wenn du das selber im Supermarkt dir zusammenkaufst. Aber, na, warum nicht? Also, finde ich.
Das waren jetzt irgendwie, cool. Was habe ich da gesehen? 9,20 Euro und dafür musst du jetzt nicht losziehen und alles einzeln kaufen und hast von allem zu viel.
Und damit entwickelst du mit 600 Milliliter, entwickelst du mal ein paar Filme.
Ja, und wenn es dir gefällt, dann gehst du halt in den Supermarkt und machst es günstiger.
Wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, sowas was Simples zu nehmen, wo du einfach im Supermarkt mal irgendwie ein paar Packungen Kaffee kaufst. Und
ich find's toll.
Ja. Das dann irgendwie hier als Produkt anzubieten. Aber warum nicht? Also ich finde das jetzt auch nicht verwerflich. Weil unter anderem sind sie natürlich an der Stelle halt auch, sie machen kein Voodoo und das finde ich schön. Das ist nicht irgendwie so.
Ja.
Also boah, wir haben hier die Geheimzutaten und
sie könnten es richtig teuer machen und als irgendwie Retro-Entwicklungspaket oder sowas. Nö, das ist doch, es ist fair, finde ich. Es ist in Ordnung. Alles gut.
Kaffee Null Concoction.
Aber es fühlt sich trotzdem so ein bisschen so an, als ob du ein fertig zusammengebautes Lego-Modell verkaufst. So.
Naja, für die einen ist das Coole ja das selber machen und das hier, aber du kannst ja auch fertig gemischten Entwickler kaufen. Das gibt's ja auch. auf dem Markt.
Ja, aber ich dachte immer so,
nicht mehr verdünnen musst oder
dachte so. So bei Kaffee Null ist halt so ein bisschen so dieses DIY-Thema, weißt du, so Yps-Gimmick-mäßig und einfach mal ausprobieren und dann irgendwie billiges Zeug oder einfache Zutaten mitnehmen. Und habt ihr es nicht sogar gemacht, am Mount Everest mal versucht und dann da irgendwo am Basecamp versucht, Filme zu entwickeln oder sowas in der Kante? Haben wir
gemacht, ja.
Also das ist doch eher so ein bisschen das Abenteuer, oder? Wenn du eine fertige Mischung hast, die du irgendwie mit Wasser ansetzt, dann kannst du halt, ich sag's mal, richtigen Entwickler nehmen, ohne irgendwelche Überraschungspakete. Also, so gesehen. Ja. Aber wenn man es nur mal ausprobieren will und in Covid-Zeiten nicht durch den Supermarkt strunzen möchte, kann man es da fertig kriegen. Warum nicht?
Warum nicht?
Das wäre so lustig, wenn das so ein kleines Tütchen im Yps-Heft drin gewesen wäre. Na, egal.
Nee, da musst du aufpassen, das kaufen Kinder, die glauben, dann, das ist Brausepulver oder so. Mhm. Wobei, Instant-Kaffee, Vitamin C, Waschsoda, ich glaube, da stirbst du nicht dran.
Das mit der Waschsoda bin ich jetzt unsicher. Der Rest ist wahrscheinlich unbedenklich.
Ich würde sagen, Waschsoda ist auch, musst du auch relativ viel zu dir nehmen.
Schnell Untertitel rein. Nicht nachmachen.
Nicht nachmachen. Wir haben es auch nicht probiert und wir wollen es auch nicht probieren. Schmeckt ja wahrscheinlich scheiße. Wir haben Fragen.
Ja, der Alexander hat gefragt, kannst du das beantworten? Ich baue gerade, die nächste ist auch egal. Ich baue gerade meine Homepage neu, sagt er, und mir stellt sich die Frage nach der Webauflösung für die Fotos. Die Endgeräte werden immer hochauflösender und ich stelle mir die Frage, ob 2 Megapixel, also Full HD, noch ausreichen oder ob ich schon Richtung 8 Megapixel, also 4K-Auflösung, gehen sollte. Und da kann ich nur sagen, gute Webseiten bieten die Bilder in verschiedenen Auflösungen an. Weil das hängt ein bisschen davon ab, wie groß das Bild dargestellt wird, auf was für einem Betrachtungsgerät. Und dann kann es schon mal sein, dass du, wenn du mit dem iPhone auf die Webseite gehst, dass dann eine x2-Auflösung ausgeliefert wird an einem alten DOS-Display, also ein Standard-Display, 17 Zoll, 24 Zoll, also nichts Hochauflösendes. Da kriegst du dann die Einfachauflösung. Und dann kann es dir aber auch passieren, dass du an einem großen Display bist, hier an unserem 5K-Monitor zum Beispiel, hier iMac 5K, und du machst die Webseite groß. Du hast vielleicht eine skalierbare Webseite, wo die Bilder auch groß werden. Und dann kriegst du plötzlich eine 4- oder eine 8-fach-Auflösung angeboten.
Also
du musst halt gucken, wie groß soll es denn angezeigt werden, potenziell.
Also ich sag mal so, je nachdem, wie man das macht, wenn man die jetzt von Hand irgendwie codet, die Webseite, dann sollte man zumindest mal für die Retina-Displays, also für die High-DPI-Displays noch eine doppelte Auflösung parat halten. Das halte ich mal für Standard. Da gibt's ja dann auch genügend Skriptmöglichkeiten, um das dann entsprechend auszuliefern, je nach Größe.
Über dieses Media-Fleck
oder so
kannst du das erkennen im CSS.
Richtig.
Und so.
Dann gibt es natürlich so Anbieter wie Jimdo und so weiter. Ich glaube, denen reicht es, wenn man ein hochauflösendes Bild reinwirft und die rechnen dann die kleineren Auflösungen von selbst. Ne, die kümmern sich drum. Das heißt, da wird quasi von der größten Auflösung aus runtergerechnet für die verschiedenen Anwendungen. Das dann zum Beispiel, wenn ich es auf dem Smartphone angucke, eben nicht so eine dicke Auflösung ausgeliefert werden muss, weil das halt dann auch länger dauert. Ich weiß aber dann auch für so Spezialanwendungen, also Webseiten, die halt tatsächlich sich nicht dynamisch ändern, sondern immer gleich bleiben oder wenig ändern, dass dann Webentwicklerinnen und Entwickler schon auch hergehen und sagen, okay, die ganzen Assets, die nehmen wir jetzt her, die rechnen wir jetzt genau auf die exakte Größe und dann werden die Bilder nochmal extra komprimiert, aber so lange rumgetestet, bis es irgendwie funktioniert und passt und nicht zu groß ist und so weiter. Also da gibt es x verschiedene Sachen, aber generell würde ich mal sagen, auf jeden Fall die normale und die doppelte Auflösung, das heißt einmal die 2K und die 4K Kantenlänge, das ist dann schon, es sollte schon das Minimum sein.
Wenn das Bild denn so groß dargestellt werden soll, bei mir war es in der Regel immer so, dass eine Kantenlänge von, also die lange Seite 2000 Pixel schon die doppelte Auflösung von dem war, was ich sonst so hochgeladen hatte.
Und wenn du die Website entsprechend klein gestaltest, die muss ja auch nicht immer bildfüllend sein für die gesamte Browserbreite und so weiter.
Exakt. Und dann fragt er halt noch, wonach man die Bilder, womit wir die Bilder komprimieren, um auf eine vernünftige Größe zu kommen, damit die Galerie mit 20 Bildern auch noch fix laden. Ja, das ist das nächste Problem. Wenn die Auflösung hoch ist, dann sollten sie möglichst klein sein, also in Kilobyte Größe, aber nicht zu klein, weil sonst werden sie hässlich. Ich habe dafür früher mal für Windows ein Tool geschrieben, um das zu machen. Das findet man, glaube ich, auch noch auf meiner Webseite, aber das hilft dir wahrscheinlich auch nichts. Und ob das auf aktuellem Windows noch läuft, weiß ich auch nicht. Das war der JPEG-Kompressor. Es gibt inzwischen aber diverse andere Tools, die das tun. Also da gibt es einige. Ich habe jetzt keine Namen hier zur Hand. Ich hatte für einen Mac mal ein Tool gefunden. Da konntest du einstellen, was du für Auflösung haben wolltest. Und dann hast du per Drag and Drop die Bilder raufgeschoben und der hat die Unterverzeichnisse angelegt mit den verschiedenen Auflösungen und hat dabei auch so komprimiert, dass die Bilder klein geworden sind, aber noch ansehnlich waren.
Ich hatte ein Tool, ich gucke gerade mal, ob es das noch gibt, iResize. iResize heißt das Ding. Ich habe das benutzt, ich glaube, das gibt's auch noch. Und das ist von der Bedienung, ist das unglaublich hakelig. Also es ist nicht wirklich sehr, sehr toll von der. Und zwar iResize, nicht iResizer mit einem R hinten dran, sondern mit einem E hinten dran. Aber was man da machen konnte, und das fand ich richtig gut, ist, dass man da so an so einem Slider quasi dynamisch die Kompression verändern konnte bei der entsprechenden Größe und dann sehen konnte, ab wann wird es denn zu grisselig, ab wann werden die Details blöd. Also man konnte sich daran tasten quasi. Dann Bernd schreibt gerade noch, er kennt das JPEG Mini. Ja, das habe ich auch JPEG mal benutzt. JPEG Mini,
das ist glaube ich aber auch oder, online, ne?
Oder Image Optim. Und das ist auch nochmal so ein Ding. Also gibt es verschiedene Bilder, Zerquetscher.
Ich gucke hier gerade nach, ich habe es auch nicht mehr installiert, das ist schon zu lange her.
Nun gut.
Ich habe irgendwann gesagt, es ist mir scheißegal. Meine Lebenszeit verbringe ich mit anderen Dingen. Und ich habe dann im Lightroom beim Export gesagt, 72 Qualitätsstufe. Und das war in Ordnung.
Können wir auch machen.
Christoph hat eine Frage. Das ist die, die ich dachte für dich. Ich habe vor ein paar Tagen versehentlich, TM, ein altes Großformatobjektiv gekauft. Ups. Kann ja mal passieren. Ohne wirklich Ahnung davon zu haben. Jetzt stehe ich vor dem Problem, eine Kamera dahinter zu brauchen. Ja, das kann mal passieren. Für jetzt, wie finde ich am leichtesten heraus, wie groß die Kamera sein darf? Bildkreis. Für die Zukunft, kennt ihr eine gute Anlaufstelle für Daten über alte Objektive? Der 0815 Online-Auktionshausanbieter ist da tendenziell eher sparsam unterwegs. Ja, wenn du jetzt ein Objektiv gekauft hast, Chris, woher weißt du, ob das jetzt für Mittelformat, für Großformat, für was für ein Großformat?
Das ist relativ egal? Einfach. Nee, ist es nicht. Also Objektive haben Bildkreise. Das heißt, die werfen in die Kamera ein rundes Bild rein, den sogenannten Bildkreis, und der muss natürlich größer sein als der Sensor oder als der Film. Ganz einfach, weil sonst passt da halt, fehlen halt die Ecken oder vignettieren dir die Ecken. Mhm. Die Ausnahme wäre ein Fisheye, ne? Da hast du den Bildkreis auf dem Bild meistens, dann siehst du den also, dann, also da siehst du
ja, die Ausnahmen lassen wir mal weg.
Aber so, jetzt hast du ein Großformatobjektiv und da gibt es tatsächlich eine Website, die heißt, das ist ein Forum, largeformatphotography.info. Das ist so ein ganz altmodisches Forum, aber da gibt es irgendwo, gibt es da eine Liste von Objektiven und deren Eigenschaften, auch der Bildkreise. Das ist aber, da musst du suchen, da gibt es irgendwie Articles und Reviews und so weiter. Also muss man sich, ich kann den Link jetzt nicht direkt geben, leider. Also musst du ein bisschen selber suchen. Aber es gibt noch eine andere Methode. Ah, der Jochen hat hier gerade einen Link gepostet. Moment, den
packe ich. Jochen hat schon gesucht.
Rüber, der hat schon gesucht. Na gut, hier, das ist eine der Tabellen, richtig. Also, den packen wir in die Shownotes. Da siehst du dann hier Image Circle at F22. Das ist hier mal so als fixe Größe, weil der ändert sich mit der Blendengröße. Und dann stehen hier Millimeter 166, 170 und so weiter. Hier beim Rodenstock Grandagon N hast du einen 291 Millimeter Durchmesser des Bildkreises.
Echter Klassiker.
Und so weiter.
Wer kennt es nicht?
Da gibt es also, wer sich damit beschäftigt, der erkennt dann tatsächlich
natürlich.
Die Klassiker.
Glaube ich sofort.
Jetzt kann man aber, das ist immer bei Blende 22 hier angegeben, es gibt aber das ist nicht, Blende 22 ist jetzt nicht schlimm, weil beim Großformat fotografiert man gerne mal mit etwas kleinerer Blende. Ich habe aber eine andere Methode, mit der das noch ohne Tabelle geht. Du gehst einfach her, nimmst ein weißes Blatt Papier und hältst da dieses Objektiv davor. Kannst du schön mit Offenblende machen und zwar auf was Helles, ne, Fenster raus oder so. Guckst, dass die Innenseite vielleicht ein bisschen im Schatten ist und bewegst dann das Objektiv so lange nach vorne und hinten, bis es auf dem Bild ein scharfes, auf dem Papier ein scharfes Bild abbildet. Kannst du sehen. Und dann kannst du dir mal einen Strich machen, wo der Bildkreis aufhört. Dann hast du deinen Bildkreisdurchmesser. Das funktioniert mit jedem Objektiv.
Du bist ja ein Fuchs.
Und damit kannst du sehr schnell feststellen, ob das Objektiv groß genug abbildet. Ja, das habe ich zum Beispiel hier damals bei der Darmstädter Fotobörse. Ne? Du hast ein Objektiv gesehen, habe ich hier so ein Messing, altes Petzval irgendwas gekauft. Oder habe das gesehen und der Preis war okay und das war ein bisschen runtergeritten und dann war mir aber nicht klar. Und dann habe ich halt irgendwie mir was Weißes organisiert, habe das mal eben schnell gegen die Deckenbeleuchtung irgendwie gehalten und dann wusste ich, ohne Tabellen, ohne irgendwelchen Blödsinn, weil dafür gibt es keine Tabelle für so alte Hobel. Und konnte dann abschätzen, ja, das passt rein. Und für ein Großformat, also 4x5 Zoll, kannst du natürlich jetzt einfach mal aufmalen oder per Pythagoras die Diagonale ausrechnen, ist ungefähr 150 mm bei Großformat. So. Und dann sollte es das relativ großzügig abdecken, weil du hast ja beim Großformat diese Movements, diese Bewegungen, ne? Shift, Tilt und so weiter. Und speziell, wenn du es verschiebst, muss natürlich der Bildkreis dann immer noch drauf passen.
Ja, das schon heißt, schön, der ist deutlich größer. Ne?
Wenn das Objektiv wie jetzt hier ein Schneider Super Angulon XL mit Blende 5.6 auf dem Blende, das hat hier 166 mm auf der Tabelle, da ist dann nicht mehr viel mit verschieben. Wenn du 150 mm Diagonale brauchst.
Ein Stückchen schon, aber bist wahrscheinlich dann schnell am Ende, logischerweise. Tja. Ja, hast halt Zentimeterchen, hast du dann noch.
Ja, und die Frage dann, die Kamera dahinter, was er braucht, kannst jede Großformatkamera im Prinzip nehmen. Also Objektive können dann in so Objektivplatten reingeschraubt werden. Der Jochen schrieb, er hat sich nach der Liste das Schneider 47 mm gegönnt. Oh, das ist schon sehr super weitwinklig. Nur um dann festzustellen, dass die Intrepid nicht so kurz einstellbar ist. Die Intrepid ist eine britische Kamera. Intrepid.co.uk. Das Intrepid Kamera. Genau, Boris zeigt sie vor. Moment. Hier, so, zeig nochmal, da. Das ist so eine Sperrholzkamera, aber die ist mittlerweile von der Qualität sehr brauchbar geworden, relativ günstig. Aber Jochen, dann mit 47 mm, das heißt, du brauchst einen Objektivabstand von der Bildebene von 47 mm, 4,7 cm. Das schafft dann die Intrepid nicht mehr so ganz. Die kannst du nicht so ganz kurz zurückstellen. Also da würde ich mir vorher natürlich mal angucken, wie weit kannst du die tatsächlich, wie nah kannst du die tatsächlich zum Film bringen? Die Standarte und so weiter. Aber das geht jetzt so weit. Aber ist trotzdem eine gute Anlaufstelle für, ich sag mal, die durchschnittlichen. Also was haben wir hier? Auf einer Intrepid haben wir schon mal, ich habe es jetzt mit den 60, habe ich es nicht, 68 habe ich es nicht probiert, aber mit einem 90er oder so, das ist ja auch schon sehr schön weitwinklig, das funktioniert auf jeden Fall. Tja, das waren eure Fragen, die beantworten wir hier in der Sendung ganz gerne und solltet ihr jetzt für die nächsten Sendungen Fragen haben, dann gerne im Slack auf dem Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder per E-Mail, Audio oder Video gerne an info@happyshooting.de.
Wunderbar. Gibt es denn Termine?
Das fragst du mich?
Ding, 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 ja. Ding.
Es gibt den Terminkalender.
Ding, 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 ding.
Und zwar haben wir zwei neue Termine im Kalender. Das eine ist, den hat der Ralf eingetragen. Eine Ausstellung, Kooperation Drei Fotografen zeigen Positionen. In Dresden gibt es im Moment eine Fotoausstellung, die drei Positionen Dresdner Fotokünstler zeigt, die unterschiedlicher nicht sein können. Die Ausstellung ist eine Kooperation zwischen den beiden Fotografen der Agentur Zerlicht, dem verstorbenen Fotografen Winfried Melzer und der Dresdner Galerie Falkenbrunnen. Linken wir hin. Das geht vom 27. Januar bis zum 27. Ist das nur einen Tag? Dann
nur am Januar? Dann wäre es schon vorbei.
27. Januar. Ja, weiß nicht, Ausstellungen gehen eigentlich länger. Vielleicht ist das auch nur ein Tippfehler. Da müsst ihr mal reinschauen. Und dann gibt es noch den Fotowalk Hamburg. Das hat der Marius uns reingetragen. Und zwar bei den Deichtorhallen in Hamburg. Fotobegeisterte treffen sich um 14 Uhr am 5.3. Haus der Fotografie, um einen gemeinsam kostenlosen Fotowalk durch die Hansestadt zu machen. Wir lassen anschließend den Abend in einer Gastronomie gemütlich ausklingen. 5. März. Das waren die Termine. Falls ihr Termine habt, dann werft sie uns über den Zaun auf happyshooting.de/Terminkalender. Und da könnt ihr nicht nur Termine abgeben, sondern die Termine, die wir hier vorlesen, auch nochmal nachlesen und Links klicken und so weiter.
Wunderbar.
Ja.
Dann haben wir eine neue Aufgabe, die wurde vor Aufnahme dieser Sendung im Slack gewählt und die neue Aufgabe heißt Zerstört. Zerstört. Die Aufgabe läuft vom 17.02. bis zum 3.03. Das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 17. Februar bis zum 3. März 2022 losziehen könnt und ein neues Foto zum Thema Zerstört macht. Wie würdet ihr fotografisch den Begriff Zerstört umsetzen? Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr mit dem Bild daher, ladet es bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Zerstört. Das schreibt sich dann mit O Umlaut, also OE HS Zerstört, damit wir keine Probleme mit den Umlauten da kriegen. Und dann schauen wir mal. Genau. So sieht das aus.
Sehr schön. Ja, dann wären wir quasi am Ende. Nochmal der Hinweis, morgen am 16. Februar ab 18 Uhr gibt es hier die locker fluffige Fotoshow mit Boris und Chris. Und da werden wir... da werden wir mal gucken, ob wir das hier vielleicht mit etwas mehr Interaktion und interessanten Dingen hier auf YouTube hinbekommen. Also kommt zuhauf und wir freuen uns drauf. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal.
3, 2, 1. Happy Shooting.
Happy Shooting.